PPR, Superflex, Titan Premium, Michael Penix oder Jonathan Brooks?
Jonathan Brooks.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Phil, ich bin zurück mit guter Qualität. Wir hatten Pre-Game, kann man sagen, leichte Warm-Up-Schwierigkeiten. Ich habe jetzt das Problem mit meinem Mikrofon gefunden. Das Problem sitzt wie immer vor dem Bildschirm. Ich habe es einfach falsch aufgebaut gehabt. So ist es, das aus Transparenzgründen an unsere Hörer. Diesmal liegt es an keiner Software oder an einem Bedienungsfehler, Audacity, was auch immer. Nein, ich war das Problem. Sorry dafür, für die etwas schlechtere Qualität die letzten ein, zwei Folgen. Ich weiß nicht mehr, seit wann das passiert ist. Aber wir sind wieder im guten Setup. Phil, so jetzt, wir sind Samstagmorgens mal unterwegs zum Aufnehmen. Ich trinke hier meinen Morgenkaffee. Wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's gut. Frisch erholt nach zwei freien Tagen. Alles perfekt. Und gestern war ich tatsächlich im Garten, beziehungsweise im Carport, habe da Ordnung reingebracht und hatte einen Tag an der frischen Luft. Das war auch mal nicht verkehrt. Und ansonsten können wir in die Folge reinstarten.
Das ist sehr gut. Das freut mich. Ich weiß nicht, war bei euch auch so unfassbar gutes Wetter gestern?
Nee, es war schon sehr bedeckt. Okay. Aber
okay.
Ja.
Ich schicke dir nachher mal ein Bild durch. Ich war gestern nämlich nochmal beim Golfen. So, ich glaube, Abschlussrunde fast schon für das Jahr. Aber wir hatten 16 Grad strahlenden Sonnenschein, haben die Berge hinten gesehen. Also es war schon malerisch geradezu. Ja, cool. Ready to roll jetzt in die Folge. Wir gucken uns heute so ein bisschen die Rookies an. Was haben sie bisher so gemacht? War auch ein Thema, das bei uns am Discord einfach besprochen wurde, das einfach durchaus, glaube ich, auf Interesse stößt bei unseren Hörern. Neben dem haben wir auch noch zwei, drei Hörertrades hier in petto für die Folge. Aber reinstarten tun wir mit einem News-Segment. Es gibt die eine große, alles in Dynasty überschattende News, seitdem wir unsere letzte Folge aufgenommen haben. Anthony Richardson wurde von den Indianapolis Colts gebencht. Joe Flacco ist der Starter going forward. Anthony Richardson war ein First-Round-Starter-Pick in der Offseason. War natürlich der große High-Risk, High-Reward-Spieler. Man dachte sich, wenn man ihn nimmt, es kann halt sein, dass Anthony Richardson der Top-Dynasty-Quarterback ist jetzt im Oktober, November, wenn er die Punkte aufs Spielfeld bringt und dir die Ligen gewinnt. Andererseits war auch immer klar, es kann sein, dass er ganz schön an Wert verliert. Wie blickst du denn da jetzt halt drauf, auf die Situation? Wie viel Hoffnung hast du going forward? Würdest du sagen, das Ding, Kapitel, müssen wir jetzt schließen? Ist es Trey Lance 2.0 oder ist es nur ein kurzer Rückschritt, um Anlauf zu nehmen, und wir sehen noch den Anthony Richardson-Durchbruch?
Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich kann es im Moment nicht sagen. Ich würde jetzt mal tippen, dass sie ihm noch mal eine Chance geben. Also, dass das nicht sein letzter Start für dieses Jahr war. Also, das wäre schon verrückt, weil, also, was erreichst du mit einem 40 Jahre alten Joe Flacco? Also, vielleicht die Playoffs, aber also da führt es mit Sicherheit nirgendwo hin. Das restliche Team ist jetzt auch nicht so gut, dass es irgendwie so ein Quarterback tragen könnte. Und also aus meiner Sicht ist das, also für die Franchise wäre es eine Katastrophe, wenn du dir Richardson zumindest nicht mal eine volle Saison anguckst. Also von den Starts her. Er hat jetzt irgendwie, glaube ich, 6 komplette Starts und da wäre es schon, also zumindest mal irgendwie 12 Spiele sollte man sich von so einem Quarterback, wo ja auch klar war, dass er halt wenig Erfahrung hat und auch wahrscheinlich noch viel zu lernen hat, wenn es denn klappt. Das wäre schon verrückt, wenn das dann nicht so ist. Also für mich aktuell klingt es halt irgendwie nach Disziplinarmaßnahme so ein bisschen. Aber you never know, ne? Es ist halt die NFL und wenn Joe Flacco jetzt irgendwie wieder erwarten richtig gut spielt und völlig abreißt, so, dann weiß man nicht, ne, was da passiert. Ja, aber ich denke, also aus logischer Sicht sollte Anthony Richardson auf jeden Fall noch mal ein paar Spiele bekommen und dann wird sich halt eben zeigen, was da los ist, weil ich persönlich fand jetzt auch die Leistung im letzten Spiel von ihm jetzt nicht unterirdisch schlecht. Also seine Mitspieler haben ihn da auch echt einige Male ordentlich im Stich gelassen. Tyler Goodson fängt das eine Ding nicht, A.D. Mitchell fängt das eine Ding nicht. Also das waren zwei Touchdowns, die eigentlich, also die jemand hätte fangen können. Und dann reden wir hier sicherlich insgesamt von einer anderen Leistung auch. Klar, dass er sich dann raustappt und quasi auswechseln lässt, weil er nicht mehr kann. Und das dann auch noch zugibt, ist sicherlich ein bisschen unglücklich. Aber naja, also mal sehen, wo das alles hinführt. Ja, jetzt können wir vielleicht nochmal so ein bisschen aus Dynasty- oder Fantasy-Sicht drauf schauen, oder?
Genau, das ist natürlich am Ende des Tages das Wichtige. Ich glaube, also es schaut nicht gut aus. Ich glaube, ich war so ein bisschen skeptischer, glaube ich, allgemein die letzten Wochen schon bei ihm, nachdem er, wie er dieses Jahr gespielt hat. Ich hätte da schon größeren Fortschritt irgendwo erwartet. Vielleicht ist das auch ungerecht gewesen von der Erwartungshaltung her. Das weiß ich nicht. Am Ende des Tages muss man aber schon sagen, dass ein Quarterback, der so große Probleme zu haben scheint, irgendwie im Short- und Intermediate-Passing-Game, dass sie das jetzt mehr oder weniger gar nicht mehr machen. Also, du hast ja die Punkte da genannt. Tyler Goodson fängt das Ding nicht, Mitchell fängt den Touchdown nicht. Das sind aber auch alles, er nimmt so Shots und da ist er auch gar nicht schlecht drin. Er ist ein guter Deep-Passer, aber du kannst halt auch ehrlicherweise keine NFL-Offense laufen, glaube ich, mit nur diesen Deep-Shots und dazu noch Jonathan Taylor. Er selber läuft eigentlich gar nicht, also, oder nur ganz, also er scrambled eigentlich nur, habe ich den Eindruck. Sie laufen ihn nicht in designten Runs und er ist halt wirklich, und das finde ich eigentlich fast am schlimmsten, er ist so unglaublich schlecht darin, und das war mir zumindest davor eigentlich nicht so bewusst, er ist wirklich schlecht darin, wenn er on the move ist und den Ball wirft. Also im Vergleich zu Josh Allen, Jalen Hurts, Kyler Murray, die ganzen, sag ich mal, mobilen Quarterbacks, Lamar natürlich, die sind alle sehr gut darin, wenn sie in Bewegung sind, dann aus der Pocket rauszugehen und den Ball zu werfen, sind die auch akkurat. Richardson ist da schon am College nicht gut gewesen und das ist einfach eine Stärke, die ihm, glaube ich, echt fehlt, um so richtig sein Game dann in der NFL zu etablieren. Das ist echt ein Problem und deswegen bin ich so sehr skeptisch, dass es noch was wird. Ich tue mir echt schwer, einen Case zu bauen, wo ich sage, Anthony Richardson hat nochmal, also startet durch. Aus Dynasty-Sicht deswegen darauf gemünzt. Ich würde ihn einfach im Moment, ich glaube, ein veritabler Kaufpreis ist irgendwo bei einem Shot, der wahrscheinlich eh nie sitzt. Also und der auch nie einen richtigen Wert haben wird. Wenn ich Anthony Richardson für 2/3 kaufen kann, ja, okay, dann bin ich da irgendwie dabei noch, dann nehme ich den Shot. Wird niemand machen. Auf der anderen Seite, was willst du, also würdest du jetzt einen Early Second für ihn ausgeben wollen im Moment? Siehst du die Chancen noch so groß, dass er nochmal durchstarten kann? Einerseits, dass er mal aufs Feld kommt, da würde ich dir recht geben, kann schon sein. Lass ihn mal zwei gegen die Vikings und Bills auf den Sack bekommen, dann kann es schon sein, dass er wieder spielt. Aber ich glaube halt, dass auch das Problem war mit Richardson und deswegen konnte man ihn eh nicht verkaufen, dass jeder sieht, dass er nicht gut genug ist oder nicht gut genug war, um wirklich ein langfristiger NFL-Starter zu sein. Im Moment.
Ja, also ich glaube, was ihm halt gefehlt hat, war halt Rhythm und Confidence. Also so, das war dann so, das hast du irgendwie, also fand und hat das absolut gesehen, dass er jedes Mal irgendwie anderthalb Spiele gemacht hat, dann hat er sich verletzt, dann war wieder irgendwas und so weiter. Ich meine, das ist ein Thema, das sehe ich auch kritisch halt, ne? Gemacht ist der Körper dann überhaupt für NFL-Football und dann noch bei jemandem, der schon auf sein Rushing auch angewiesen ist. Das ist das eine. Aber also so, und ihn jetzt zu benchen, halt, wird er auch bestimmt nicht helfen, was Konfidenz etc. betrifft. Ja, mal gucken. Also, wie gesagt, ich hoffe halt, dass sie ihm wirklich nochmal einen Stretch an Spielen geben. Und gut, was du jetzt gesagt hast, mit nur Deep Passing und er kann kein Intermediate Game und so, weiß ich gar nicht. Es ist ja auch eine Designfrage dann, glaube ich, ne? Also, wenn die Offense, also ich kann mir nicht vorstellen, also ich, für mich ist das halt schwer vorstellbar, dass jemand halt den Ball 50 Yards präzise das Feld runterwirft, aber es nicht schafft, 10 Yards fehlerfrei zu werfen. Also klar, vielleicht strugglest du so ein bisschen, aber ich glaube schon, dass das was ist, wo also er kann ja werfen. So. Also das muss man ja alles in allem jetzt erstmal sagen, so, und das muss sich irgendwie anpassen. Und vielleicht liegt es dann auch am Head Coach beziehungsweise Offensive Coordinator, was ja bei den Colts ein und dasselbe sein sollte, das dann auch so ein bisschen für ihn zu designen halt, ne, einfache Reads zu geben, einfache Pässe in der Range erstmal zu kreieren und so. Und das habe ich halt auch nicht gesehen, ne? Ich weiß nicht, es ist immer schwer zu beurteilen, wessen Schuld in Anführungsstrichen es dann ist, ob es die Schuld der Offense ist oder Schuld des Quarterbacks ist, dass er da nicht hinwirft oder nicht gut hinwirft. Aber irgendwie sehe ich da auch schon, oder habe ich da in der Vergangenheit auch schon ein paar Probleme gesehen. Und ja, also ich bin hin und her gerissen aktuell. Klar, die Evidenz aus der Vergangenheit ist jetzt nicht zu krass gut für so jemanden. Aber also ein Early Second würde ich schon noch investieren, auch in Richardson. Ich persönlich habe ja leider viele Shares. Und ich sag ganz ehrlich, ich halte ihn jetzt einfach. Also ich kann ihn jetzt, also jetzt kann man ihn nicht verkaufen. Und wie gesagt, wenn ich für einen Early Second verkaufen soll, würde ich nicht machen. Dann behalte ich halt, dann gehe ich halt das, also dann sinkt das Schiff halt komplett so, da nehme ich lieber das Risiko und nehme die Chance, irgendwie, keine Ahnung, 30%, dass es nochmal was wird, und ja, warte jetzt ab, mal gucken. Also so sehe ich es halt im Moment.
Also ich gebe dir, also das verstehe ich. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der rational richtige Take ist, ehrlich gesagt, mit dem Preis, also denn, das zu machen. Das ist einfach, wird man dann sehen, ne? Wie gut ist die Chance, dass er sich erfängt. Das müssen wir abwarten. Warum ich sage Short und Intermediate, ne? Ich gebe dir an sich recht, das hat sicher, ist das ein Design, also die Offense ist auf den Deep Pass designed. Ich finde, das merkt man sehr stark. Da sind die Leute dann frei, oder die Shots nimmt er auch. Ich glaube, dass Steichen schon weiß, was Richardsons Stärken und Schwächen sind. Zu dem Punkt, warum ich eigentlich das sage, dass er da nicht gut ist. Er war, und ja, also ich meine, PFF-Grades sind nicht das einzig Wahre, ne? Das will ich auch gar nicht sagen. Aber Anthony Richardson war bei Short Passes am College, in seinem einen Jahr, in dem er gestartet hat, unter 135 Quarterbacks mit, ich weiß nicht, wie vielen Minimum Attempts das waren. Ich habe da so den 20%-Filter von den Attempts genommen, war er 135. in der PFF-Grade bei Short Passes, weil er einfach, das ist nicht sein Spiel. Es ist, und es gibt, das ist so absurd, dass man denkt, hey, wieso kannst du den Ball da, sag ich mal, auf 50 Yards tief in den Mülleimer werfen? Auf der anderen Seite triffst du aber weit offene Receiver und underneath nicht in Rhythm. Und ich glaube, genau das ist das Problem, dieses im Rhythmus spielen, wie du sagst. Spiel mal viele Spiele hintereinander, Timing passt dann irgendwann, man versteht sich mit den Receivern, das macht so viel aus, und darin, das hat er halt nie entwickelt, das hat er weder am College entwickelt, da hat er ja auch fast nichts gespielt, noch hat er das jetzt in der NFL entwickelt. Und das Problem ist, und da kommen wir jetzt darüber zu dem Punkt, was ist, vielleicht könnte er das ja entwickeln, wenn er jetzt 2-3 Jahre bekommen würde, in denen er sich auch entwickeln darf, dass er mal 50 Spiele bekommt, ne? Erstens, bleibt er dann fit? Großes Fragezeichen. Und zweitens, die NFL kann ihm keine 2 Jahre geben, in denen er so aussieht, wie er im Moment aussieht, wo man sieht, Timing ist off, das wird nichts. Da glaube ich halt, das wird einfach nicht passieren.
Nee.
Es ist...
Das wird auch für den Headcoach nicht passieren, ne?
So ehrlich, nee, genau, muss man sein. Also, und dann wiederum, jetzt ist es, die Colts, die haben ja immerhin noch, und das war immer auch der Selling Point, die haben den vierten Pick investiert und sie haben Joe Flacco als Alternative. Da hat ja keiner von uns sich vorstellen können, dass sie Richardson dann absägen. Dass sie es nicht einfach mal durchziehen. Da dachten wir, da so viele Ressourcen sind da drauf, da hängt der GM dran, da hängt der Head Coach dran an dem Success von Anthony Richardson. Sie werden alles tun, um es durchzuziehen. Und das ist jetzt nicht passiert. Das ist eigentlich unvorstellbar gewesen. Ja, dieses Szenario, dass er sich nicht verletzt, das hätten wir immer gesagt, das ist unrealistisch. Das kann nicht passieren.
Also ich bin mal gespannt, ob das jetzt, also was ja überhaupt noch nicht klar ist, wo ja auch alle Quellen im Prinzip unterschiedliche Meinungen sind, oder beziehungsweise eigentlich sind die meisten schon der Meinung, dass er, dass das disziplinarisch ist und dass er nochmal eine Chance kriegt. Also dass es kein endgültiges Benching ist. Und ja, wie gesagt, vielleicht ist es für ihn auch echt nicht so schlecht, dass er gegen die Vikings und Bills nicht spielt. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, so gegen wen sie danach spielen müssen.
Gegen die Jets.
Ja,
das Jets, ist auch nicht so geil.
Also, Detroit und New England. Naja, gut, okay, ist auch kein Cakewalk, ne? Also, ja gut. Muss man mal sehen. Also, ja, aber also das wäre auf jeden Fall, glaube ich, seine Chance, irgendwie da nochmal irgendwie 3 Spiele zu machen, dann die Bye Week und vielleicht dann den Stretch und die 4 letzten Spiele Denver, Tennessee, New York und Jacksonville. Das ist schon eher was, wo man, also Denver jetzt auch nicht unbedingt ganz einfach, aber die anderen Teams schon eher ein Stretch, wo man dann vielleicht auch nochmal was Positives aus der Saison mitnehmen könnte. So, wenn er die Chance halt eben bekommt, ne? Das muss man sehen, aber das wäre für mich jetzt so der Weg. Und da wird sich halt entscheiden. Und wie gesagt, als Owner von Richardson, also erstmal muss er jetzt wieder aufs Feld kommen. A. Ja. B, muss er dann in dem Stretch vernünftig spielen. Und ich glaube, da entscheidet sich dann halt letztlich, bekommt er nochmal eine Chance nächste Saison oder nicht. So, und ich glaube, das kann man, also ich glaube, das wissen die Colts selber aktuell noch gar nicht.
Ja. Nee, genau, wird man wirklich sehen, was mich echt auch stresst oder was ich einfach wahnsinnig ungerecht finde, ist auch noch, die Lockerroom-Vibes aus Indianapolis gefallen mir halt überhaupt nicht. Also ich finde, ganz wenig Support, also so wie sich das für mich von außen anfühlt, von Vets für so einen jungen Spieler, um ihm zu sagen, hey Junge, komm, wir gehen hier durch, gemeinsam durch und wir entwickeln dich und am Ende bist du ja der Schlüssel hin, dass wir wieder erfolgreich werden. Also nur, das müsste doch auch einem Ryan Kelly, der anscheinend, weiß ich nicht, der sitzt der offensichtlichste, der da irgendwie negativ auffällt, so, weil er der Einzige ist auch, der die Entscheidung vom Team hört und nicht über Social Media oder aus den Medien überhaupt und so. Es findet ganz komische Vibes und das, wenn dein Center ist, der da sich so halb offensichtlich für einen Quarterback-Tausch ausspricht. Also weißt du, wer solche Freunde hat, der braucht auch keine Feinde mehr. Das ist so mein Gefühl für diese ganze Situation und wo ich sage, Richardson hat's so schwer. Da stehen so viele Odds so gegen ihn, ich finde es einfach super schade, weil ich habe ja auch mich einfach darauf gefreut, dass wir mit Richardson einen Spieler haben, der mal so ein Sky High Potential hat. Für Fantasy und Dynasty, ne? Und dann geht das so den Bach runter irgendwie, jetzt innerhalb von wenigen Wochen.
Ja, ich würde ihn jetzt noch nicht abschreiben, aber ja, wird
sich zeigen. Nee, ich finde es auch fair, also das vielleicht auch nochmal zurück zur Preisfrage, wo könnte man kaufen? Ich sage jetzt, ich habe jetzt mal 2/3 so reingeworfen, natürlich muss man jetzt schon sagen, wenn mir einer das Ding schickt und da habe ich das in der Inbox hier für so einen Mid-Second oder Early-Second, ich würde zumindest schon überlegen, weil nichtsdestotrotz, also ich meine, wir machen jetzt gleich einen Rookie-Redraft für in dieser Klasse und sehen schon, was für Spieler man Anfang der zweiten Runde auch bekommt. Das ist in jeder Klasse immer unterschiedlich, aber aus der Vergangenheit heraus gab es auf jeden Fall gute Profile noch in der zweiten Runde. Und Ja, jetzt muss man da einfach ehrlich die Analyse machen und sagen, wo hat man eigentlich eine bessere Chance auf einen Hit? Und die von Richardson ist immer noch theoretisch okay. Gab ja Gründe, dass man ihn so früh genommen hat. Glaubst du, vielleicht das abschließend, sollte das bei den Colts nichts mehr werden? Glaubst du, ein anderes Team gibt ihm die Chance oder ist es dann tatsächlich vorbei?
Nee, glaube ich schon. Also sehe ich als schon wahrscheinlich, weil, wie gesagt, auch andere Teams werden sehen, er hat halt nur ein paar Spiele gestartet und es ist ja nicht so, es ist ja, also man sieht ja auch bei ihm, das muss man einfach sagen, aus diesen 6 Spielen, 7 Spielen oder was er jetzt hatte, waren auch 2 ganz gut und es sind ja auch positive Dinge dabei. Also ich glaube schon, dass da noch Potenzial ist und ich glaube nicht, dass der Hopfen und Malz verloren ist. Und also ich sag ganz ehrlich, wenn die Colts jetzt ihn traden wollen würden, würde ich schon mir wünschen, dass die Seahawks einen Second ausgeben, um ihn für ihn zu traden. So bin ich ehrlich, würde, dann kann er noch ein Jahr hinter Gino sitzen, vielleicht sich da noch reinkommen, weiter lernen und so weiter und dann, also da wäre ich all in für, muss ich sagen.
Ja, spannend. Also spannende Frage, weil da bin ich tatsächlich negativer und vielleicht ist das auch ein bisschen der Unterschied da bei uns in der Evaluation. Ich glaube nicht, dass er nochmal eine richtige faire Chance und Entwicklungsmöglichkeit bekommt.
Aber also
ich glaube, dass wir eine Trey Lance-Situation hätten in dem Moment, wo Indy sagt, das war's.
Also wenn er jetzt die zweite Saisonhälfte spielt und desaströs spielt, dann okay, dann mag es sein, dass er keine Chance mehr bekommt. Wenn sie ihn jetzt nicht das ganze Jahr nicht mehr aufs Feld bringen, wird er hundertprozentig eine Chance bekommen. Bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das dann, wo irgendein Team auf jeden Fall einen Shot wagt und ihn sich nicht als Starter vielleicht holt, aber als Backup erstmal holt und ihn probiert aufzubauen. Der ist 22, ne? Also das ist...
Ja. Ich sag mal, ich meine damit ja nur, also theoretisch kannst du dann auch sagen, die Cowboys haben auch einen 4. Runden-Pick für Trey Lance investiert und ihn sich aufs Roster geholt. Ja, gut, aber das ist ja kein richtiger Shot, sondern das ist ja einfach nur... wir haben das mal so gemacht und das wird ausfaden und der geht dann irgendwohin auch wieder als Backup wahrscheinlich. So, aber es sollte ja eine echte Chance mit Competition in einem Quarterback-Room, der offen ist, wo es einfach keinen klaren Starter gibt. Und da kommt er rein und competet mit eben dem dann bis dahin Joe Flacco, was auch immer. Also keine Ahnung, wer dann gerade mal ein Bridge-Quarterback ist, Jameis und er oder keine Ahnung.
Aber wenn du jetzt als Beispiel, also ich habe mein Beispiel jetzt ja, mein Wunschszenario aus meiner Sicht ja gerade genannt, aber wenn du die Giants bist, wenn du die Raiders bist und wenn du im nächsten Draft, ich sag mal, sind jetzt auch Quarterback-mäßig keine Top-Elite-Prospects dabei, so und dann kriegst du im Draft vielleicht keinen Quarterback, dann nimm doch verdammt nochmal diesen Shot. Also, und wenn du die Giants oder Raiders bist, dann lass ihn ein Jahr starten. Ja gut, entweder er spielt scheiße, du kriegst einen hohen Pick im nächsten Draft oder du hast halt einen günstigen, guten Spieler gekriegt, ne? Also aus der Sicht von solchen Teams ist das für mich eigentlich ein No-Brainer.
Ich gebe dir hundertprozentig recht. Es ist absolut so, das ist die für mich rational einzig richtige Antwort darauf. Ich habe aber auch nie verstanden, warum diese Teams den Shot mit Trey Lance nicht genommen haben. Der mag schlechter sein, das ist alles gut. Der mag in seinen wenigen, der hat ja noch weniger gespielt. Ja. Richardson hatte wie viel, der hat jetzt, jetzt muss ich mal gucken.
6 volle
Spiele. Der hat 468 Snaps gespielt. Davon 268 Pass-Attempts oder zumindest mal, Passing Plays ist er gelaufen. So. Das heißt, 468, Trey Lance hat 263. Das ist nochmal die Hälfte von Anthony Richardson. Wir wissen überhaupt nicht, was Trey Lance ist. Und da gab es wenigstens die Excuse, wenn man so will, dass ihn das ursprüngliche Team abgesägt hat, weil dann da Brock Purdy war. Und die hatten den nächsten günstigen Spieler. Warum verschimmelt der irgendwo bei den Cowboys? hinter einem Fünf-Jahres-Extension von Dak Prescott.
Ja, gut, ich meine,
das macht auch keinen Sinn. Und da tue ich mir halt schwer, ich glaube, irgendwie handeln NFL-Teams handeln nicht so rational und also ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob ich da falsch liege.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe bei Trey Lance auch nichts Positives gesehen. Also das war jetzt, also natürlich, ja, wie du gesagt hast, 260 Snaps, so klar, das muss man auch fair ihm zugute halten. Aber bei Richardson hast du das Potenzial ja gesehen. Er hatte auch, wie gesagt, auch schon gute Spiele. Ne? Das vergisst man. Letztes Jahr war das schon auch gut.
Ich glaube, es war eins gut. Er hat jeweils gute Spiele gegen Houston. Er hat zwei gute Spiele in seiner Karriere, glaube ich, gemacht, jeweils gegen Houston, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber mag mich jetzt auch trügen. Ne? Würde ich jetzt nicht wetten drauf. Ich gebe dir natürlich an und für sich recht, dass er besser aussah als Lance, wobei Lance gegen Arizona und Houston damals, Houston war damals ein absolutes Trash, das schlechteste Team der Liga, da war das einfach gut auszusehen, ne? Aber da sah er jeweils, er hat auch Flashes gezeigt, ne? Der hat ja auch Armtalent und so weiter. Ich glaube nicht, dass er ein NFL-Quarterback jemals wird und geworden wäre. Ich sag halt, Richardson sind die Chancen auch nicht hoch, aber wieso nimmst du den Shot nicht einfach trotzdem, wenn du ja alternativ, die haben ja nichts zu verlieren. Das ist nee, ja genau. Das, was so absurd ist. Du kannst nur gewinnen.
Ja.
Nimm einen Viertrunden-Pick in die Hand und trade dafür und dann lass gut sein.
Ja, und vor allem, ich sag mal, was bringt es dir mit diesen Quarterbacks, die diese Teams jetzt haben, irgendwie? Die,
ja,
sind nicht so, die sind nicht so schlecht, dass du jedes Spiel verlierst, so. Und aber du kennst das Ceiling halt auch. Und das ist unterdurchschnittlich.
Ja,
so. Und das bringt dir halt überhaupt nichts. Naja, aber man muss ehrlich sagen, also das ist auch, finde ich, in den letzten Jahren in der NFL sehr viel schlimmer geworden, dass solche Quarterbacks halt nicht mal mehr ein Jahr bekommen. So, wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätten wir keinen Jared Goff als Starter in der NFL. So, wenn man sich daran mal erinnert, wie desaströs das war in seinem Rookie-Jahr, also das sah aus wie der schlechteste Quarterback aller Zeiten. Und auch sonst, also es gibt, glaube ich, genug Beispiele, oder Josh Allen. Ne, in seinem Rookie-Jahr auch desaströs. Wie gesagt,
das selbst sind alles, im Sophomore-Year war das nicht gut.
Nee, genau. Und da sieht man einfach mal, was eine Entwicklung auch ausmacht. Gerade wenn du jetzt nicht ein 5-Jahres-Starter im College warst und irgendwie 700 Starts im College gemacht hast. Jetzt, ich übertreibe bewusst. Ich weiß, dass keiner 700 Spiele in 5 Jahren macht. Aber nein, das ist also das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und da, also das sehe ich schon sehr, sehr kritisch, muss ich sagen. Also auch keine Ahnung, auch Bryce Young, ja, das sah nicht gut aus, aber lass ihn doch zumindest mal irgendwie, gib ihm zumindest eine Chance irgendwie. Was gewinnst du, wenn du mit Andy Dalton da rumkrebst? Ne? Das ist einfach so absurd, finde ich.
Man muss sagen, das ist wirklich total irgendwie interessant zu sehen. Josh Allen hatte 2019 in seinem Sophomore-Year nur 9 Interceptions, aber er hat 27 Turnover-worthy Plays gehabt. Josh Allen hat in 2023, also letztes Jahr, auch 23 Turnover-worthy Plays gehabt, aber 18 Interceptions geworfen. Das ist einfach nur Randomness, wo die Verteidiger das Ding mal festhalten oder nicht, oder der Receiver fälscht den Ball ab und nicht. Ne? Hätte Josh Allen überhaupt das dritte Jahr bekommen, wenn er nicht eine 2:1 Touchdown-zu-Interception-Ratio gehabt hätte in Jahr 2 und man deswegen in so, sag ich mal, klassischen, so alt wie die Touchdown-to-Interception-Ratio ist, in solchen Terms auch eine Entwicklung feststellen können und sagen können, ja, schau mal, da ist er ja jetzt besser geworden. Er ist jetzt nicht mehr so eine Turnover-Maschine. Nur weil halt 5-6 Mal wirklich die Münze auf die richtige Seite fällt.
Ja.
Und das ist schon absurd, dass es von sowas halt, von sowas hängt es dann ab, wie lange jemand eine Chance bekommt. Ne? Einfach, es sind Outcomes.
Ja, es ist ja immer viel Luck. Glaubst du, dass wenn die Bears nicht den First Overall gehabt hätten, dann wäre Fields da auch noch Starter. Da bin ich ziemlich sicher. Also im letzten Jahr. So, und dadurch halt, okay, dann haben sie den, haben es ja richtig gemacht, dann Caleb zu wählen. Aber ich bin mir auch da, das reiner Glück. Reines Glück oder Unglück für Justin Fields, sonst wäre er halt auch safe noch Starter gewesen.
Ja. Also alles in allem ist wirklich eine wahnsinnige Nummer. Würdest du sagen, jetzt auch um mal vielleicht wegzugehen von Richardson, dann die mehr Big Picture zu Dynasty, also war es falsch, Richardson an 1-2 im Rookie Draft zu nehmen? Würdest du solche Spieler in Zukunft anders behandeln oder würdest du sagen, dass die Upside war es immer wert?
Ja, war es wert. Also würde ich nicht anders machen. Das musst du halt probieren. Was man halt jetzt mal mit einfließen lassen könnte, theoretisch, sind halt Erfahrung, also Jahre am College und College Starts.
Ja.
Also die letzten Jahre haben eigentlich gezeigt, dass also gerade Quarterbacks, die mehr Erfahrung haben, schon auch eher erfolgreich waren, ne? Also, wenn man jetzt mal so zurückdenkt, also wenn wir jetzt mal gucken von den Quarterbacks her, die jetzt so in den letzten Jahren halt reingekommen sind, wer lange am keine Ahnung, Jaden Daniels,
Ja.
Stroud war auch, glaube ich, 2 oder 3 Jahre Starter bei Ohio State. Ja, Caleb hat auch länger gestartet. Joe Burrow war lange am College. Also, das sind ja, Justin Herbert hat bei Oregon auch lange gestartet. Das war, glaube ich, auch sogar 3 oder 4 Jahre. Ja, gut, Drake May hat 2 Jahre jetzt am College gehabt. Aber, Entschuldigung. Ja, das war also im Endeffekt die Spieler, die wirklich auch gut geworden sind und jetzt lange, also haben jetzt nicht alle, aber haben viele auch echt erstmal Erfahrungen gesammelt, ne?
Ja, genau. Nee, also an sich muss man ja auch fairerweise sagen, wenn ein Spieler viele Starts am College bekommt, auch früh, gerade die ganzen Namen, die du genannt hast, in Caleb zum Beispiel war er schon als Freshman am Feld, das ist ja auch ein Zeichen von Qualität, dass derjenige, du musst auch erstmal, Justin Herbert zum Beispiel, du musst ja erstmal Quarterback bleiben bei einem Programm wie Oregon. Und nicht ersetzt werden. Das spricht ja schon dafür, dass du gut bist. Das ist auch was mir zum Beispiel für JJ McCarthy, den haben wir jetzt halt im Moment noch, den haben wir jetzt noch nicht gesehen, aber McCarthy war auch wie lang Starter bei Michigan? Hat er sogar 3 Jahre gemacht?
Nee,
Stand er 3 Jahre am Feld?
nee.
Ich glaube, dass er als Freshman war er zumindest mal am Feld, aber er war dann Fulltime-Starter die letzten 2 Jahre. Und als Sophomore und Junior bei Michigan zu starten und auch viele Spiele zu machen, das gibt mir schon Confidence so in darin, dass er einen gewissen Floor dir geben wird als Quarterback in der NFL. Und auch natürlich ein Ceiling hat. Das ist ja, sei davon ja mal sowieso unbenommen. Aber da wurde ja viel darüber gesprochen, dass JJ McCarthy einfach nur so ein Dink-and-Dunk-Quarterback ist, da bei Michigan. Das macht eher alles das Run-Game und so. Aber im Prinzip trotzdem, jetzt mit der Erfahrung, wo wir sehen, Richardson am Ende nur ein Jahr gestartet, der hätte ja noch ein zweites und ein drittes Jahr bekommen, hätte er einfach zurückgehen wollen bei Florida. Die hätten ihn ja nicht gebencht. Aber
Nee.
die Erfahrungswerte, die haben ihm halt gefehlt. Ja, das muss man jetzt, glaube ich, schon so sehen. Und ich glaube, die wirklich rohen Quarterbacks, da war natürlich Josh Allen ist der große, ist sage ich mal, das perfekte Beispiel, dass es funktionieren kann. Aber er ist ehrlich gesagt, wenn man so drauf guckt, schon ziemlich die Ausnahme. Ne? Also Mahomes hieß es ja auch immer, der ist roh und der saß dann ein Jahr. Aber guck mal, wie viel Snaps hat Patrick Mahomes am College ge gespielt? Das ist ja Wahnsinn gewesen. Der hat ja, glaube ich, der war ja 3 Jahre, also als Freshman, Sophomore und Junior, glaube ich, Vollzeitstarter bei Texas Tech.
Ja, deswegen. Also das sind alles Spieler. Und ich ganz ehrlich kann es auch aus Richardsons Sicht verstehen, dass du, wenn du quasi Top-10-Pick bist und ganz ehrlich mit seinen Flaws, wenn der noch ein Jahr im College geblieben wäre und er hätte dann keinen Schritt nach vorne gemacht, naja, dann kann es auch mal passieren, dass du dann nicht mehr so hoch gedraftet wirst, ne? Also das muss man halt auch schon fairerweise da aus Spielersicht dagegen halten. Aber letztlich für uns zeigt es eigentlich, Erfahrung ist eher erstmal ein Plus. So, und
Ja,
das
auf
würde
jeden
ich jetzt
Fall.
so mal mitnehmen.
Ja, ich meine, das war auch immer klar, glaube ich, dass das, deswegen war ja das auch eine heiße Diskussion, wo man Richardson nimmt. fairerweise. Also, dass das kein Floor-Spieler ist, war allen bewusst.
Ja.
Aber wie viel das wert ist, ich glaube, das wird uns jetzt wirklich schon nochmal ganz klar vor Augen geführt und dass mehr Starts auch einfach uns mehr Input liefern dazu, wie ob ein Spieler das spielen kann, was die Limitationen sind, was die Stärken sind. All das wissen wir einfach noch mehr mit mehr Snaps. Deswegen sollten es die Colts auch versuchen rauszufinden bei Richardson. Aber gut. Wir werden sehen, wir behalten das Ganze im Auge. Für den Moment ist es, glaube ich, so um einen Strich drunter zu machen, im Moment eher ein Hold-Szenario. Als Contender, glaube ich, vielleicht nochmal dazu zurück. Man kann wahrscheinlich versuchen, irgendwie sozusagen zu einem Rebuilder gehen, wenn der irgendeinen Wett hat. Würdest du zum Beispiel sagen, das tut natürlich für Value-wise, ist das natürlich brutal im Vergleich zuvor, weiß ich nicht, 3 Wochen oder so. Baker, Gino, Kirk, solche Spieler, würdest du als Contender Richardson abgeben, um so einen Spieler zu bekommen?
Boah, ich glaube, ich würde eher Flacco holen. Ich sage, dann hole ich mir lieber Flacco, nehme den quasi als Rich so gesehen. Und wenn Richardson nochmal zurückkommt, starte ich ihn halt wieder. Wenn nicht, dann nicht, ne? Also, Flacco kostet ja halt wahrscheinlich einen Third. So, ja. Und die anderen kosten die halt, wie gesagt, wenn du Richardson abgeben musst oder so, nee. Also, wie gesagt, für mich ist er ein absoluter Hold. Ich würde den auf keinen Fall für irgendwas wegtraden. Also, klar, wenn mir jetzt einen First gibt, mit First, okay, dann natürlich ja. Aber den gibt dir halt keiner mehr, ne? So, das muss man auch sagen.
Ja, gut, also ich glaube, also ich wäre tatsächlich an dem Punkt, any First, dann ist er wirklich weg. Außer vielleicht einer von dem Super Powerhouse und das auch nur in 2026. Spoiler Alert, das hatten wir noch nie besprochen. Ich weiß nicht, ob wir dazu mal kommen. 2026er Klasse sieht ugly aus, meiner Meinung nach. Im Moment zumindest. Wir wissen es ja immer nicht, wer returnt und so, aber im Moment sieht das nicht so gut aus.
Und 27 sieht geil aus.
Brutal. Brutal. Brutal.
Das war Freshman Wide Receiver liefern früh ab. Krank.
Ryan Williams und Jeremiah Smith sind Wahnsinn. Aber auch Wingo, glaube ich, heißt der Kollege
von Texas, ne?
Clemson? Oder von Texas, ja, stimmt, ja. Stimmt.
Ja. Cam Coleman also von Auburn.
Cam Coleman, ja.
KJ Durham ist der Freshman Running.
Bitte? Ja, spielt er auch gut, ja, das kann sein, das habe ich nicht mitgekriegt, aber Kate Durham ist, glaube ich, der Freshman Running Back, heißt der von LSU.
Ja.
Übernimmt auch als Freshman direkt das Backfield. Legway und es gibt noch einen zweiten Quarterback, der echt gut spielt. Also oder auch gut aussieht. Also ist Wahnsinn, ist eine krasse, könnte eine brachial gute Klasse werden, die auch schon früh echt am Feld was zeigt. Und wir sprechen gerade drüber, es ist gut, früh aufs Feld zu kommen, sich zu zeigen, die Erfahrung zu sammeln. Wenn die Jungs 3 Jahre Erfahrung im College sammeln und gut sind, das sind Profile, die man will. Und deswegen, also 27er Klasse, wirklich ein heißes Eisen im Moment.
Dylan Raiola, der jetzt beinahe Ohio State abgesettet hätte. Also, ja, das ist schon 2027, die Picks, die sollte man schon mal im Auge behalten. Das sieht schon aktuell schon verrückt aus. Aber gut, es sind halt auch noch 3 Jahre hin. Ne? Das muss man auch
ganz ehrlich sagen. Klar, gar keine Frage.
Die Entwicklung von solchen Klassen kann sich dann noch ändern, aber ja, in der Regel ist es erstmal gut, wenn früh viele Spiele auffällig sind.
So ist es. Gut, passt. Das dazu, ich würde sagen, dann bevor wir zu den Hörertrades kommen, machen wir einmal ganz kurz Werbung für uns selbst. Phil, wo kann man uns denn folgen?
Ja, folgt uns bei @DynastyFlow mit PH, dir @49erFlow, mir @Phil81190. Kommt auch gerne in unseren Discord. Da haben wir jetzt zum Beispiel für die heutige Folge auch wieder einen kleinen Mockdraft als Vorbereitung gemacht. Und da ist immer was los. Da könnt ihr eure Hörertrades posten, alles drum und dran. Und unterstützt uns auch gerne, indem ihr uns entweder bewertet oder uns Geld schickt. Flo, wie funktioniert das?
Das geht über paypal.me/dynastyflow oder patreon.com/dynastyflow. Wir freuen uns über alle, die uns da unterstützen und die uns unterstützt haben in der Vergangenheit und uns jeden Monat unterstützen. Vielen, vielen Dank. Hält das Ding hier am Laufen und sind wir natürlich tatsächlich sehr happy drüber.
Ja.
Damit jetzt rüber zu den Hörertrades. Sanu ist der Erste, der einen eingeschickt hat. 12er PPR Superflex Liga, 10 Starter mit Tight End Premium und festem Tight End Spot. Bin klarer Contender, aber mit 2 bis 3 weiteren Teams auf Augenhöhe. Flo ist auch in der Liga. In der letzten Folge habt ihr aus der Liga schon meine Gibbs Lawrence vs. May Odunsen, mein First, besprochen. Ich brauchte einmal etwas tiefer auf Wide Receiver, um auf die Bye Weeks und Verletzungen reagieren zu können. Dazu wollte ich mich auf Tight End verstärken, habe ich aktuell nur Ferguson, der spielbar ist. So, was macht Sanu hier zuerst mal? Er tradet für Tank Dell und gibt dafür ab Christian Watson und einen 2025 Second. Der Second, also den würde er im Moment so auf 207 bis 210 schätzen. Das heißt, Sanu sagt hier selbst, zwar im Eingangsstatement, er ist Contender. Auf der anderen Seite sieht er sich aber offensichtlich nicht im Finale der Liga, Phil. Das kann ich dem Ganzen nur entnehmen. Ich denke, es ist genug, wenn wir sagen, das ist ein Playoff-Second. Das reicht uns zur Bewertung. Christian Watson und Playoff-Second oder Tank Dell, Phil?
Tank Dell. So fair. Also, ich bin jetzt nicht der Allerhöchste bei Tank Dell, aber bei dem Gegenwert da würde ich auch zuschlagen.
Ja. Würde ich doch auch so sehen. Also ich glaube, ich mag Tank Dell lieber als du, so im Großen und Ganzen. Gesundheit übrigens, es hören die Hörer nicht. Du hast dich ja professionell gemutet, nichtsdestotrotz. Aber Tank Dell ist. Jetzt kann er natürlich mal ein bisschen was zeigen, gerade wenn Collins und jetzt war Collins out. Und Steph Diggs ist jetzt Rest of Season out. Das hat natürlich schon wieder viel verändert, ehrlicherweise. Ich glaube, gerade das Diggs out tut ihm halt sehr gut, weil dadurch seine Rolle für Fantasy besser wird. Er kriegt auch mehr underneath zu tun. Diggs hat da ja alles weggefressen und Dell war mehr so der Deepster in der Offense. Und Nico Collins als Outside Number One Receiver, absolutes Beast, tut Dell, glaube ich, auch gut, wenn er wieder zurück ist. Tut der ganzen Offense extrem gut. Auch Stroud wird es wieder gut tun, hoffe ich. Ja. Denn das, was der da im Moment abliefert, ist auch unschön.
Ja.
Das ist wirklich. Ja, die O-Line. Also unfassbar. What the fuck? Das ist, da lässt ihn auch wirklich alles hängen im Moment. Aber trotzdem, glaube ich, sehr, also für so einen Preis Dell zu bekommen, ist eigentlich schon wieder. Frech, muss ich sagen. Ja. Aber fairerweise, Tank Dell wurde mir auch angeboten. Ich habe da nicht gecountert drauf. Das war das Angebot war ein First und ein Fourth, hätte ich bezahlen müssen. Ich hätte vielleicht mal countern sollen mit irgendeinem, ich weiß nicht, was man von Christian Watson noch hält, ehrlicherweise. Hätte ich jetzt, ich sehe da nicht mehr so viel drin, aber naja, Second und Watson ist auf jeden Fall ein guter Preis für Dell. Für dich, Sanu, hier.
Ja.
Der zweite Trade, der da noch kam, hier eben die Verstärkung auf Tight End. Sanu tradet für TJ Hockenson und bezahlt dafür Isaiah Likely und einen weiteren Second. Den schätzt er. Ich habe mich übrigens vertan. Sanu sagt, sein Second wird 9 bis 12 sein. Er sieht sich also schon im mindestens mal im Halbfinale. Der zweite Second, der hier kommt, den sieht er auf nicht Finalkurs, aber trotzdem Playoff Second. Likely und Playoff Second oder TJ Hockenson? Wie siehst du das?
Hockenson, aber ich bin auch bei Likely wesentlich niedriger als der Konsens. Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall Hockenson.
Baltimore ist jetzt sowieso spannend. Likely, Andrews, Flowers und Diontae. Irgendwie unschön, finde ich das.
Bei 30 Pass-Attempts pro Spiel.
Ja. Also, man muss schon sagen, das ist irgendwie alles etwas crowded, deswegen würde ich auch ganz klar Hockenson hier nehmen. Bin gespannt, wie der Mann zurückkommt jetzt von seiner Verletzung, aber wenn er halbwegs an vorher anknüpfen kann, denke ich auch sehr, sehr guter Deal, den du hier gemacht hast, Sanu. Ur kommt mit dem letzten Hörertrade für heute. 12er Superflex, 4 Points per Passing Touchdowns, ist eine Half-PPR-Liga mit 9 Startern. Bin Contender, aber hatte Winston als meinen Quarterback vor. So, da A-Ridge bestimmt Thema sein wird in der nächsten Folge, mein Deal von gestern mal zur Diskussion. Jetzt haben wir tatsächlich hier einen Deal mit Richardson dabei. Ur tradet für Anthony Richardson und einen Fourth und gibt dafür ab Jameis Winston und Tyrann Tracy. Vielleicht fange ich mal kurz an, ich weiß, wie auf welcher Seite du hier stehst. Tyrann Tracy, ganz spannender Spieler tatsächlich im Moment, auch in Dynasty, glaube ich, spannend. Jameis auch nicht unspannend. Potenziell haben wir hier natürlich zwei Starter, in ihren jeweiligen Teams für 2025. Also wer weiß, Jameis, vielleicht bleibt das. War natürlich jetzt ein guter Auftakt. Die Ravens geschlagen. Watson sehe ich nicht starten nächstes Jahr, ehrlicherweise. Daher, das ist ein Package, genau sowas würde ich, glaube ich, versuchen, um Richardson zu kaufen. Zwei Spieler, die im Moment so ein bisschen Hype haben, aber andererseits auch komplett wieder durch den Boden fallen könnten. Auf der anderen Seite nimmt man genau dafür so einen Shot auf Richardson. Am Ende gucken wir da vielleicht in einem Jahr drauf und sagen, ah, okay, hier wurde Trash gegen Trash getradet.
Ja.
Aber wer weiß es. Und sowas, finde ich, kann man auf jeden Fall gut machen, um so einen Quarterback Richardson dann mit nochmal reinzuholen. Dazu kriegst du hier noch einen Viertrunden-Pick, okay, aber auch einen Roster-Spot. Generell ist es eine 9-Starter-Liga. Also du brauchst Spieler, die Impact haben. Was bringt dir ein Tyrann Tracy, selbst wenn er jetzt so, sage ich mal, halbwegs hittet, was bringt er dir in so einem Format mit irgendwie zwei Running-Back-Startern? Ey, da, ich kenne diese Ligen schon, das ist grausam. Da ist sogar, wenn du bei Tracy hittest, hat das irgendwie kaum Impact. Deswegen würde ich in solchen Ligen immer wirklich aufs krasse Upside gehen und da finde ich dann Richardson einen sehr guten Buy.
Ja, nee, würde ich mich komplett anschließen. Also ja, den Deal würde ich auch immer machen. Aus Sicht ja. Der Richardson bekommt hier.
Ja. Ja. Okay, gut. Danke Ur, danke Sanu für die Einsendungen. Schickt an die anderen Hörer, schickt gerne weitere Trades ein. Wir freuen uns. Und damit gehen wir rüber zum letzten Thema der heutigen Folge. Wir wollen mal die Rookie-Klasse redraften. Das Ganze wollen wir eigentlich, machen wir hier ganz entspannt in Sleeper. Ich glaube, wir haben jetzt gar keinen Mock-Draft gestartet im Moment. Wir können das auch ansonsten...
Ich mach schnell einen auf hier.
Du machst einen auf und schickst mir das. Perfekt, ja. Wunderbar. Also, vielleicht einmal ganz kurz. Die Settings werden wir mal ganz standardmäßig, so wie wir das immer machen, handeln. 10 Starter, Superflex-Liga, 2 Running Backs, 3 Receiver, 2 Flex-Positionen, fester Tight-End-Spot, 0,5 Tight-End-Premium-Punkte, generell eine PPR-Liga und wie gesagt, nur die 2024er Rookie-Klasse ist dann eligible zum Picken. Während du das ganze Ding aufmachst, würde ich sagen, ich schnapp mir einfach mal den ersten Pick
und
ich werde beginnen mit einem Quarterback. Ist wahrscheinlich jetzt relativ wenig überraschend, aber trotzdem, ich würde hier jetzt nicht mehr den damals Consensus 101 nehmen, sondern ich nehme Jaden Daniels von Washington. Tatsächlich, ich finde zwar schon, es ist super close, aber was Daniels abliefert und was er vor allem auch mit seinem Rushing macht, ist nochmal in der NFL besser, als ich das ehrlich gesagt gedacht hätte. Also ich habe ihm das nicht zugetraut, so viel Rushing da beizusteuern. Ich hätte gedacht, dass sich das bei ihm schlechter von College Richtung NFL transferiert. Aber das ist wirklich Wahnsinn und Fantasy Breaking, nicht nur Potential. Ich meine, macht er ja eigentlich schon. Daher Jaden Daniels hier mein 101, auch wenn es durchaus, sagen wir mal, noch Downsides gibt. Wir haben darüber gesprochen. Frame, Verletzungsanfälligkeit, wie lange geht das noch so gut? Er hat ja auch schon mal irgendwie, ich weiß gar nicht, wann war das, vor 2 Spielen, als er so einen relativ harten Hit gefressen hat. Das ist immer so ein bisschen gefährlich und vor allem der Playstyle, den er da im College gehabt hat, wo man ja wirklich, wie soll man sagen, wo man schon irgendwie, er hatte ja Meme-Potential. Geradezu, ja. Mit dem wir in Verteidiger reingesprungen ist, die gefühlt doppelt so schwer waren wie er und komplett aus der Seite, also aus dem Weg geräumt wird. Ich hoffe einfach, dass er da ein bisschen vorsichtiger wird weiterhin in der NFL und sich nicht in den nächsten, weiß ich nicht, Roquan Smith genauso reinstürzt, denn das wäre tatsächlich schade, wenn man ihn eine Verletzung verliert. Aber deswegen Jaden Daniels für mich der 1-0-1.
Ja, also Jaden Daniels, muss ich ehrlich sagen, krasse Überraschung für mich einfach aus dieser Rookie-Klasse.
Ja.
Habe ich null mitgerechnet. Ja, also ich bin echt positiv überrascht. Er gibt mir komplett irgendwie Lamar-Vibes, muss ich sagen.
Ja.
Und Ja, also sieht schon echt nicht verkehrt aus. Ich würde ihn trotzdem immer noch nicht an 1:1 im Dynasty Startup nehmen. Das muss ich schon so
Ja,
sagen. Also
okay.
im
Ja.
Startup so, das nicht. Aber ich bin, wie gesagt, auch echt einfach positiv überrascht von ihm, muss ich sagen. So. Ja, ich
Würdest
gehe
du ihn
dann.
mittlerweile an 3 nehmen oder an 4? Ist, glaube ich, wahrscheinlich fairerweise oder sogar noch weiter hinten.
Nee, ja, so das die Range. Also
Hinten.
Josh Allen auf jeden Fall vor ihm. Lamar
Ja, ja.
vielleicht auch vor ihm, Mahomes vielleicht vor ihm, so.
Ja.
Also ich glaube, so,
Ja.
das ist irgendwie die Range und dann wird es halt irgendwie
Okay,
strittig.
ja.
Burrow, weiß ich
Genau.
nicht, irgendwie so diese Range. Also da in den Top 5 ist er auf jeden Fall für mich, so. Das muss
Ja.
ich auch sagen, ja. Jo, ich gehe dann mal auch mit einem Quarterback, der jetzt dieses Jahr ein bisschen up and down ist irgendwie, aber ich glaube, das Potenzial sieht man schon. Da ist es einfach so, hat noch ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten, aber ich denke, wir sehen schon klar, dass die Reise dahin geht, wo sie auch soll. Und wir haben ihn vor dem Draft hat ihn, glaube ich, jeder als 1:01 gesehen. Ich nehme ihn jetzt hier an 1:02, Caleb Williams.
Ich glaube da, also es gibt natürlich, man könnte hier diskutieren. Ich glaube, es gibt jetzt den anderen Kandidaten noch, den ich gleich nehmen werde, so viel sei verraten. Aber ich würde dir dazu stimmen. Ich würde auch Caleb noch als zweiten Spieler nehmen. Vielleicht mal so ein bisschen, ist man als Caleb-Manager jetzt im Moment enttäuscht von dieser Rookie-Saison? Würde man sagen, ja, okay, das war irgendwie erwartet oder wenn man sagt, man ist enttäuscht, worüber wärst du denn eigentlich enttäuscht jetzt im Moment oder wo würdest du sagen, hat er nicht ganz dem Hype entsprochen? Ist es das Passing Game? Ist es weniger Rushing als erwartet? Ist es einfach weniger Fantasy-Punkte als erwartet? So wie hätte man von den Bears da mehr als Offense erwartet? Wie, ich meine, so richtig Hype hat er ja im Moment nicht.
Nee.
Liegt es nur daran, dass Daniels ihn überflügelt oder ist das auch ein bisschen gerechtfertigt?
Naja, also das Einzige, wovon ich wirklich enttäuscht bin, aktuell würde ich sagen, ist das Spiel gegen Washington, was jetzt echt ein bisschen wenig war von der ganzen Production her. So hätte ich schon mit mehr, dass er besser rauskommt, auch jetzt aus der Bye Week. So vor der Bye Week hat er ja schon ordentlich auch hat er ordentlich auch Gas gegeben. Gut, Carolina und Jacksonville, ich sag mal, gegen die
Ja.
Defensives würden wir vielleicht auch
Sowieso.
noch für 100 Yards werfen. Aber, ne, also, ja.
Kendall hinten hätte hier seinen Start nochmal bekommen
Ja,
sollen.
okay, ne, so, aber, also ich hatte gedacht, okay, vielleicht kann er jetzt auch nochmal über die Bye Week nochmal, jetzt hat er seinen ersten Stretch gespielt, kann daraus nochmal Schlüsse ziehen und sich dann nochmal steigern, so. Das war jetzt gegen Washington nicht der Fall. Gut, jetzt kommt am Wochenende Arizona, da erwarte ich wieder eine gute Performance. Und ja, also er spielt halt eine normale Rookie-Saison. Also ich glaube, wir sind halt echt teilweise wirklich verwöhnt von manchen Spielern, die halt immer direkt einschlagen. Aber es gibt halt auch Spieler, die eine normale Saison haben als Rookie und dann sich halt langsam steigern. So, und ich glaube, das ist das, was wir aktuell sehen. Klar, von dieser ganzen Bears-Offense hätte ich schon auch ein bisschen mehr erwartet, auch von den Receivern und so. Aber ja, also für mich alles im Rahmen, da sieht man jetzt keine krassen negativen Sachen. So, man sieht eine Steigerung und ja, ich glaube einfach, wir müssen die Rookie-Saison jetzt hier einfach mal abwarten und dann glaube ich, dass er ein solides Rookie-Jahr spielt und dass er dann gestärkt auch in die zweite Saison gehen. Ja, also ich habe da jetzt keine Concerns, enttäuscht. Ja, Rushing ist ja in Ordnung an sich. Also er hat irgendwie, weiß ich nicht, 40 Rushing Yards per Game oder irgendwie so in der Range müsste sich's bewegen, was völlig okay ist. Ja, wie gesagt, also ich glaube, wenn man enttäuscht sein kann, dann von der Konstanz. Aber ich glaube, wenn ich einen konstanten Start haben will, dann setze ich auch nicht unbedingt auf einen Rookie.
Also ich glaube, ich glaube wirklich, ehrlicherweise, ich glaube wirklich, es hat viel mit Jaden Daniels zu tun und wie der halt rauskam. Ich glaube, wir alle wir haben halt erwartet, oh Gott, Jaden Daniels bei Cliff Kingsbury, what the fuck wird das denn? Das wird eine Katastrophe. Und er kommt halt raus und zündet das Ding sowas von an. Damit konnte, glaube ich, also damit haben nur die wenigsten gerechnet. Credits to all, die damit gerechnet haben oder die das in vorhergesehen haben. Und da sieht Caleb halt dann ein bisschen, also sieht er schlechter aus, gar keine Frage. Was mir weh tut oder was mir schon ein bisschen Sorgen macht, ist wirklich die Gesamtoffense der Bears. Das heißt, du hast ja Shane Waldron eben schon erleben müssen als ja. OC bei den Seahawks. Das ist jetzt sein OC. Das ist so wirklich das, was mich stört, weil ich glaube, wenn wir bei Richardson davon gesprochen haben, komm in den Rhythmus, finde Selbstvertrauen und so weiter. Ich will auch nicht, dass er nächstes Jahr schon wieder einen neuen OC hat, ein neues System lernen muss und so weiter, sondern es soll ja auch mal ein bisschen Konstanz reinkommen. Ja. Und auf der anderen Seite glaube ich aber halt, er hat eher einen schlechten OC tatsächlich. Und das ist so, gefällt mir jetzt nicht so gut, aber das ist jetzt Nitpicking auch. Wir spielen Dynasty nicht für die nächsten ein, zwei Jahre, sondern eben für den längerfristigen, mit mehr Langfristigkeit. Und Caleb zeigt schon, dass er ein guter NFL-Quarterback wird, glaube ich. Also, ja. Da, deswegen sollte man eigentlich eher sagen, ja, nicht zu sehr jetzt den Abgesang feiern und vielleicht durchaus eine Buy-Opportunity hier bei Caleb Williams, die ja. da ist, würde ich jetzt so sehen.
Ja.
Der Spieler, den ich jetzt hier an 1-0-3 nehmen will, und zwar für mich, ja gut, nicht mal super, super deutlich, aber durchaus jetzt hat hier einfach das nächste Top-Talent, Malik Nabers. Receiver der Giants. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was man da eigentlich noch großartig sagen kann über Malik Nabers. Er ist absolut Vollgas in die NFL gestartet, komplett angekommen, dominiert das ganze Receiving Corps der Giants, was natürlich jetzt erstmal nicht so schwer ist. Die Giants haben immer so einen Nummer 1 auch gebraucht und gesucht. Also wirklich saustark, was er macht. Auch gegen Cleveland zum Beispiel eine richtig gute Performance gehabt, was super schwer ist. Das ist eines der besten defensiven Backfields der NFL. Da sieht er gut aus. Das ist völlig egal. Er ist wirklich Matchup-proven. Der eine negative Punkt bei ihm ist halt, was ist die Quarterback-Situation der Giants going forward? Und ja, ich glaube halt im Vergleich zu Jefferson, der bei den Vikings irgendwie egal wie immer scored, sind die Surroundings bei den Giants nicht ganz so gut. Also da sieht halt plötzlich dann Darnold auch noch okay aus bei den Vikings. Das ist hier bei den Giants, glaube ich, von der ganzen offensiven, von den Rahmenbedingungen her nicht ganz so gut. Trotzdem, das ist einfach, darf keine Rolle spielen. Malik Nabers ist ein Top 3-4 Dynasty Receiver für mich und gehört eben da in dieses absolute Elite-Tier mit rein. Krass. Absolut crazy, wie er eingeschleudert hat. Und einfach nur schade, dass er nicht an 5 zu den Chargers gegangen ist.
Ja, auf jeden Fall. Also, Nabers, ich glaube, die Giants Offense und Daniel Jones und seine Gehirnerschütterung sind im Prinzip der einzige Grund, warum man jetzt noch vielleicht die Möglichkeit hat, ihn zu kaufen. Also die letzten 4 Wochen so ein bisschen, 2 Wochen raus gewesen, jetzt auch in 2 Wochen nicht die übelste Production, aber
ja.
Also im Prinzip positiv. Quarterback kann nur bergauf gehen, also einen schlechteren Quarterback kann er kaum bekommen für seinen Output, die Offense kann eigentlich auch nur besser werden, also Scoring-wise und so. Also im Endeffekt, er hat jetzt in 6 Spielen 73 Targets, das ist schon für einen Rookie einfach absurd. Bei Malik Nabers, wenn es noch irgendwo möglich ist, auf jeden Fall. Und ist also bei High, würde ich da sagen, wird gut sein. Der wird eine gute NFL-Karriere haben.
Das Einzige, bitte, aus Neighbors Sicht sage ich dir ganz ehrlich, bitte, liebe Giants, tradet nicht für Anthony Richardson.
Ja, okay.
Fair. Das wäre tatsächlich. Aber gut, wirklich absoluter Top-Spieler. An 1-0-4, wen hast du denn da auf dem Block?
Jetzt wird es gerade, also ich finde, so diese ersten 3 Spieler sind relativ eindeutig. Und jetzt habe ich eigentlich, bin ich zwischen, ja, im Prinzip vier Spielern hin und her gerissen, muss ich sagen. Also jetzt kommt für mich ein größeres Tier, aber ich entscheide mich jetzt einfach mal für einen weiteren Receiver, der auf den Namen Brian Thomas Jr. hört, auch aus LSU kommt. Von LSU kommt, besser gesagt, und der halt auch eine sehr, sehr starke Rookie-Saison hat, klarer Wide Receiver 1 in Jacksonville ist, Lieblingstarget von Trevor Lawrence, ja, Brian Thomas Jr., einfach eine kranke Rookie-Saison und das, obwohl er noch gar nicht so krass gefeatured wird, ne? Also da ist auf jeden Fall noch Raum für mehr, aber er ist einfach die Red Zone Waffe, er fängt die langen Dinger, das, was wir für Fantasy halt, was uns da gut gefällt und ja, Brian Thomas einfach, jetzt ist Kirk auch noch raus, gut, er ist jetzt auch angeschlagen, aber ja, also ich glaube, da werden wir auch in Zukunft noch eine Menge Spaß dran haben und wie gesagt, das ist einfach der Receiver, der Ex-Receiver, den Trevor Lawrence halt gebraucht hat. So, und Brian Thomas, wie gesagt, für mich auch überragend.
Absolut krasser Hit der Jaguars hier, den sie da bekommen haben. Absoluter Steal im Draft gewesen, muss man jetzt schon sagen. Ich glaube, er ist ja erst an, also hinter 20, also nach Pick 20 gegangen.
23, glaube ich.
Wahnsinn. Bitte?
23, glaube ich.
Dann, also Pick 23, Brian Thomas, also vielleicht so preis-leistungsmäßig vielleicht der beste Pick der ersten Runde, müsste ich jetzt nochmal schauen, aber ich. Auch
Ja.
aus Real NFL-Sicht einfach brutal, unfassbar gut. Und ja, da war auch so viel, das vielleicht als Closing dazu den ganzen LSU-Spielern ist jetzt der dritte LSU-Spieler, den wir hier in den ersten vier Picks nehmen. Daniels,
Stimmt, ja.
Neighbors und Brian Thomas. Und wir alle immer so, oh, wer macht hier wen gut, wer weiß. Und vielleicht ja, auch nur gut gewesen wegen dem Quarterback oder wegen dem System oder wegen dies, das. Am Ende waren die alle drei einfach nur scheiße gut. Und das ist irgendwie cool zu sehen, dass auch so ein Outcome mal möglich ist, ne? Das war bei Burrow, Jefferson und Chase zwar auch so, aber da zum Beispiel war es dann CEH, der völlig overhyped wurde und der eigentlich nur so einen Bass bekommen hat, weil er halt in dieser Offense gespielt hat. Und da gibt es jetzt alle drei Teile, die einfach Hype hatten und die einfach alle wirklich, wirklich gut sind. Und ja, also Brian Thomas, brutaler Spieler. Ich glaube, dass der wirklich auch nochmal, der kann auch noch dominanter werden. Also hoffe ich schon drauf. Wie du sagst, nicht genug gefeatured. Der hat jetzt im Moment noch einen Target Share von nur 20%. Das ist ein Spieler, der muss einen 25% Target Share haben in dieser Offense. Und zwar. Also ohne Ausreden. Das ist der ist mit so weitem Abstand der Beste. Ich will nicht, dass Evan Engram da noch so viel mehr bekommt. Und jetzt ist Kirk raus. Werden wir sehen, wo das dann hingeht. Ich hoffe tatsächlich, dass Brian Thomas da jetzt noch mehr zur klaren Nummer 1 wird. Muss sagen, ich hätte an 4 trotzdem einen anderen Spieler genommen. Ich meine, du wirst wahrscheinlich ahnen, auf wen ich hinaus will. Ich finde es aber auch sehr schwierig. Es gibt durchaus für mich auch noch, ich verstehe komplett die anderen zwei Kandidaten, die man hier auch noch hat, gibt es durchaus Gründe dafür. Ich entscheide mich aber für Brock Bowers, Tight End der Las Vegas Raiders. Auch er nur einen 21,6% Target Share. Warum auch immer er nur 78% der Snaps spielt, da muss man bei Las Vegas vielleicht mal anrufen und fragen, was da eigentlich los ist. Er hat eine Target Rate von 30%. Ist der Typ Spieler, bei dem ich glaube, dass einfach nur mehr Snaps tatsächlich auch zu höherem Target Share führt. Da ist nichts manufactured oder irgendwie, also das heißt nichts manufactured, aber der lebt nicht von Manufactured Touches, sondern ist einfach Heart and Soul jetzt hat der Raiders Offense. Wahnsinn, was das für eine Tight End Rookie Saison ist. Der shreddet ja sämtliche Rookie-Rekorde, glaube ich. Was hat Sam Laporte für einen aufgestellt letztes Jahr? Waren es Yards oder, nee, Yards glaube ich, waren es Touchdowns oder Receptions, irgendwie sowas.
Ja.
Sam Laporte, ich glaube, da muss Bowers auf einem höher abschließen. Ich habe jetzt die Rekorde nicht im Kopf, aber was der Kollege da macht, ist wirklich absurd. Und ich meine, das kam im Discord bei uns schon mal auf. Soll man Bowers kaufen? Und dann so, ja, also kannst du probieren, aber ist halt eigentlich kaum machbar. Ich glaube, es ist schwerer zu kaufen als ein Brian Thomas tatsächlich.
Ja, weiß ich nicht, aber ich glaube, beide sind sehr schwer zu kaufen, auf jeden Fall. Also, sämtliche Rookies, die halt Hype haben, ja, sind halt
Sind immer
immer
schwer.
schwer zu kaufen, das muss man schon sagen. Ja, bei Bowers finde ich halt, also ich muss ehrlich sagen, bei Bowers lagst du absolut richtig, ich lag nicht so richtig. Und, also das gebe ich auch offen zu, das will ich ganz, ganz offen mir sagen. Ja, schade. Ich finde bei Bowers halt auch beeindruckend. Er macht halt, also er ist irgendwie PPR Tight End 2 und hat halt erst einen Touchdown. Also da wird auch eine Regression auf jeden Fall noch stattfinden. So, ja, Targets und so weiter ist echt Wahnsinn. Gut, Las Vegas hat außer Jacoby Myers halt auch sonst niemanden mehr. Nachdem sie Adams abgegeben haben. Das heißt, der Weg für ihn ist da auch komplett frei. Ich glaube, da sehen wir jetzt auch in der zweiten Saisonhälfte nochmal. Also werden wir absurde Tight End Performances sehen. Wie gesagt, be besonders wenn er dann auch noch Touchdowns fängt. Ja, Bowers finde ich auch beeindruckend. Und auch einer meiner vier Spieler, die ich hier in dem Tier habe, auf jeden Fall.
Ja, logisch, ne? Jetzt bin ich gespannt, wer dein Nächster aus dem Tier ist, denn ich bin,
Ja.
denn klar, da kommt jetzt der Nächste und ich bin gespannt auf die Position, die er spielt. Ist es ein Quarterback oder ein Wide Receiver?
Ja, ist
Ich nehme
tatsächlich.
happily, wer auch immer liegen bleibt, ne?
Ja, genau. Es ist hier, wie gesagt, ist für mich ein Coin-Toss auch im ganzen Tier, muss ich sagen. Ich gehe jetzt hier mit Drake May, Quarterback der New England Patriots. Ja, ich war ein riesen Drake May-Fan, auch pre-Draft. Witzigerweise, gut, der Landing-Spot hat dann so ein bisschen verunsichert, muss ich auch ehrlich sagen. Aber ja, ich mochte Drake May. Ich habe ihn vom Talent her pre-Draft, also auch schon in den Analysen, was weiß ich, halbes Jahr pre-Draft oder so, nicht viel schlechter als Caleb Williams gesehen. Ja, also ich glaube auch, ich bin mir auch nicht so sicher, ob wer tatsächlich der talentiertere Quarterback von beiden ist. Ich glaube, Drake May, also ich glaube, wir können hier wirklich drei sehr, sehr gute Quarterbacks sehen aus der Draftklasse, die langjährig in der NFL starten können. Und ja, May zeigt in katastrophalen Umständen eigentlich, dass er ein sehr guter Quarterback ist. So, und das mehr kann man einfach nicht erwarten. Die O-Line der Patriots ist eine Katastrophe. Die spielen irgendwie nur mit Backups gefühlt. Der Receiving Core, wenn Hunter Henry dein bestes Target ist, ich glaube, das sagt dann auch schon viel. Die Wide Receiver da sind alle katastrophal. Also ich glaube, die würden in vielen Teams nicht mal irgendwie Backup sein. Ja, und das kann ja eigentlich nur besser werden. Also es kann jetzt in der Zukunft nur besser werden. Dazu Drake May, auch was er im College schon gezeigt hat, zeigt er jetzt auch in der NFL. Rushing ist auch da. Also wie gesagt, er bringt eben nicht nur durch die Luft, was er schon gut macht, Gefahr, sondern halt auch über den Boden. Und ich glaube, da können wir noch uns auf einiges freuen von Drake May. Deswegen, ich glaube, der wird sich noch sehr, sehr entwickeln.
Drake May, vielleicht wirklich, ich glaube, und das ist, Drake May könnte, kann ich mir tatsächlich vorstellen, könnte sein, dass wir sagen, Drake May ist einfach für Fantasy attraktiver als Caleb Williams. Ich glaube nämlich, dass er eigentlich mehr Rushing Upside hat. Also, wo man jetzt, wenn man sieht, wie er sich bewegt, finde ich, am Feld und wie er als Rusher unterwegs ist, ist das eine echte Waffe. Und habe ich mir, da habe ich ihn wiederum total unterschätzt. Das habe ich nicht gedacht, dass sich sein Rushing so vom College auf die NFL übertragen lässt. Da dachte ich, dass er quasi wirklich, ich habe ihn schon so ganz klar als Passer gesehen und das ist seine größte Stärke, aber ich finde, er ist mobiler, als ich mir das vorgestellt hätte. Und deswegen muss ich schon sagen, May war meine Alternative zu Bowers und ich ich könnte es ehrlich gesagt komplett verstehen, ihn eigentlich bis hoch an 1-2. Also ich finde, man kann den Case machen für May an 2.
Ja.
Es ist nur, das warum ich es nicht tue, ist halt die wirklich kleine Sample Size, in der er es im Moment gezeigt hat. Da würde ich immer sagen, hey, die anderen Jungs haben schon krasseres gezeigt und nachdem wir gerade die Anthony Richardson-Diskussion hatten, nimm mal lieber das, wer es in der NFL schon länger gezeigt hat und mehr gezeigt hat. Aber was May da tut in diesen Patriots-Umständen ist absurd und hätte ich niemals für möglich gehalten. Hätte ich einfach gesagt, das kann ein Rookie nicht schaffen, der vor allem bei North, der ja auch beschrieben wurde als eher roh. Und der geht da, der steppt aufs Feld und es scheppert einfach im Vergleich zu dem, was ein, weiß ich nicht, wie lange war, ist Brissett jetzt in der Liga, 8 Jahre? Veteran,
ja,
bei dem wir sagen würden,
ja,
vielleicht sogar länger, bei dem wir alle sagen würden, das ist ein solider Bridge Quarterback irgendwie, so, der ist okay.
Ja.
Der ist jetzt nicht der schlechteste aller Bridge Quarterbacks. Und der kann da, bringt gar nichts gerissen. Und ja. May geht da rein und, also ich meine, spielt jetzt nicht irgendwie die Gegner in Grund und Boden, aber trotzdem. Spielt sie wirklich, wirklich eine solide Offense mit ihm plötzlich. Bin ich mega beeindruckt. Und ich glaube, er ist ein eigentlich ist er ein krasser Bye-Kandidat.
Ja.
Wenn man da sagt, kostet natürlich viel, aber ich glaube, er ist immer noch eben genau wegen dieser geringen Sample-Size zumindest noch einer der Kandidaten, die man kaufen kann. Ich habe jetzt den 1-7, ich glaube, da kann ich es relativ kurz machen. Marvin Harrison bitte einmal einloggen. Ist natürlich, wenn man hier drauf guckt, war der klare 1-0-2 eigentlich, glaube ich, so nach Konsensus. Klar, manchmal wurde Daniels über ihm gepickt, aber er war eigentlich schon so der, nach ADP war er die 1-2, ist jetzt der große Verlierer. Nichtsdestotrotz darf man das jetzt nicht so sehen. Er hat 5 Spots verloren, sind natürlich andere an ihm vorbeigezogen, aber du hast es schon dargestellt. Er gehört ins Tier da rein. Man kann, glaube ich, auch einen Case machen, ihn nach wie vor an 1-4 zumindest zu nehmen. Wenn man sagt, hey, lasst mal nicht die College-Karriere und dieses Prospect-Profil zu sehr unter den Tisch fallen. War er stark. Er hat jetzt wieder ein super Spiel gehabt gegen Miami. Davor hatte er ein krasses Breakout-Game in Woche 2 gegen die Rams. Er ist halt nicht so konstant wie Neighbors oder ich finde auch wie Thomas. Thomas da irgendwie ein bisschen beeindruckender. Er hat, glaube ich, auch ein bisschen das mag auch ein bisschen Pech irgendwie sein. Man dachte natürlich, hey, er ist der perfekte Contested Catch Guy. Das ist ja der krasseste, den es gibt aus der Klasse und wird er sofort instant einer der Besten der NFL sein. Da hat er jetzt bisher halt nicht so gut ausgesehen bei den Jump Balls, wie man das vielleicht erwartet hat, aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen, ehrlich gesagt, ein Erwartungsproblem und ein Problem der Fans, die halt Marvin Harrison gesehen haben, also als Namen schon und so und die College Highlights und gedacht haben, so geht das jetzt Spiel für Spiel immer in der NFL. Und wenn man da zurückguckt, gibt es wahrscheinlich gute, selbst Mike Evans hatte wahrscheinlich mal Stretches, in denen er nicht jeden Jump Ball gewonnen hat, ne? Das ist halt so.
Ja.
Deswegen, glaube ich, entspannt bleiben bei Marv.
Ja, ich finde, das ist hier ziemlich ähnlich wie bei Caleb. Also wieder, ne, Erwartung ist sky high und dann hat er halt eine normale Rookie-Saison, also eine oder normale bis gute Rookie-Saison. So,
ja,
und,
schon eine gute. Ja.
So, ja, war es übertrieben, ihn in der ersten oder zweiten Runde im Startup zu nehmen? Wahrscheinlich schon.
Ja,
So, aber also trotzdem ist es nicht schlecht, was er macht. Es ist einfach nur nicht so überragend, wie wir oder wie einige oder wir es erwartet haben. So kann man es, glaube ich, sagen. Ja, dann
im Receiver Ranking hatten wir schon mal schon. Wo würdest du ihn im Wide Receiver Dynasty Ranking sehen?
Borderline Top 10 wahrscheinlich.
Ja, okay. So um die 10 rum, ja.
Also wahrscheinlich jetzt aktuell, das ist jetzt gerade so gefühlsmäßig gesprochen. Ja. Also jetzt ohne genau zu ranken, aber wahrscheinlich irgendwie
gut.
So 10 bis 12 irgendwo in dem Bereich wahrscheinlich. Ja, dann kommt für mich halt schon ein Teardrop, muss ich sagen, jetzt hier nach der 1-7.
Ja.
Und
ganz klar.
Ja, ich würde mich jetzt hier einfach auch mit einer positiven oder für eine positive Überraschung entscheiden, auch wieder ein Quarterback. Und ich würde hier mit Bo Nix gehen. Ich finde eigentlich schon
spannend.
Ja, ich finde schon beeindruckend, was er eigentlich macht. Rushing bringt er halt komplett mit. Hier sehen wir wirklich, Also er ist kein High-Ceiling-Quarterback, das glaube ich nicht, aber er ist halt jemand, der die Erfahrung am College halt hat. Und er hat einen super Offensive Coordinator natürlich mit Sean Payton, beziehungsweise Head Coach, ne, der eben die Offense designt. Und ich finde, das sieht man insgesamt, also das ist schlüssig. Und er macht das auch mit keinen allzu prickelnden Waffen. Also die Receiver, die er da hat, sind jetzt wirklich nicht aus einem anderen Universum. Und ja, er macht das irgendwie. Ich finde, das sieht alles komplett solide und unaufgeregt aus. Und ich finde, bei ihm merkt man auch, dass er, je länger er spielt, dass das Ganze flüssiger und besser aussieht. Und ja, deswegen Bo Nix, es könnte wirklich ein solider Starter für die nächsten Jahre auch sein. Und wie gesagt, ich sehe nicht das High Ceiling wie bei den anderen drei Quarterbacks. Aber das ist der Grund, warum du früh gedraftete Quarterbacks halt auch in Dynasty in der ersten Runde draftest, ne? Auch wenn sie vielleicht nicht das Elite-Ceiling haben.
Ja, also bin bei dir. Ich weiß nicht, ob ich glaube, ich würde den 1,7 jetzt im Moment nicht nehmen. Andererseits ist es auch hier jetzt eine Suppe, ne? Wie
Ist
du
ja auch
so immer
1,8,
so
ne?
gern sagst. 1,8, sorry, ja, genau, 1,8. Und hier gibt es viele, es gibt einfach viele Kandidaten. Man kann hier einen Case auf jeden Fall für ihn machen. Ich glaube, was uns natürlich jetzt gut tut, ist so ein sehr bumpy Start und dann wird das besser über die Zeit. Und so wie es fühlt sich natürlich an. Er macht Fortschritte, das wird immer besser und dann ist das deutlich angenehmer als dieses Feeling, das man gerade hat bei Caleb. Okay, es wird besser, es wird besser. Und dann dieser unerwartete Bruch. Ah, jetzt wird es nach der Bye Week schlechter. Wieso? Das macht keinen Sinn. Und in dem Moment fühlt man sich dabei nix tatsächlich wohler von der Entwicklung her. Und ich würde dir da recht geben. Genau deswegen draftet man solche Quarterbacks und dass er so eine Rushing-Contribution hat, early on,
Ja.
vier Touchdowns schon, dazu sind es 260 Rushing Yards in 8 Spielen, das ist wirklich gut. Und ja, also ist wahrscheinlich, wird er immer ein besserer Fantasy-Quarterback als Real-Life-Quarterback sein, aber wir spielen halt Fantasy und wir machen nicht einen Draft für. Wie baue ich mein Team als GM in der NFL auf? Und da ist Nix ein wirklich spannender Spieler. Und ja, der ist älter, aber hey, der ist 24. Du guckst ja auf einen 24 Jahre alten Quarterback.
Ja.
Perfekt für Dynasty. Auf Jahre hinaus. Und wenn der sich da als Starter etabliert, top. Also wirklich, ja, glaube ich, ein nachvollziehbarer Pick
Und er
an
turnt halt,
dieser Stelle.
also was ich noch zu Bo Nix
Ja.
sagen möchte, das habe ich gerade vergessen, er turnt den Ball halt auch nicht over, ne? Also er hat seit Woche 2 hat er eine Interception geworfen und keinen Fumble. Also er hat überhaupt noch gar keinen Fumble, ne? Ob trotz des vielen Rushings. Also das ist schon auch beeindruckend, muss ich sagen. Also er hat, also für einen Rookie finde ich, dass du den Ball auch ein wenig verlierst und sowas. Also er macht halt anscheinend wenig Fehler, ne? So, und das ist halt schon, finde ich, irgendwie bemerkenswert. Deswegen, also ja, das zu Onyx.
Nee, auf jeden Fall. Ist wirklich eine gute, sehr gute Rookie-Saison von Bo Nix. Nächster Spieler für mich. Ich gehe auch mit einem Quarterback. Für mich ist es jetzt JJ McCarthy. Tut natürlich weh, dass er nicht auf dem Feld steht, nicht stehen kann. Aber das, was die Vikings da machen mit Sam Darnold, gibt mir sehr viel Confidence in JJ McCarthys Umstände für die nächsten Jahre. Ich glaube, er hat in der Preseason gezeigt, tatsächlich, dass er gut ist. Also irgendwie sah sofort gut aus, gibt mir Selbstvertrauen. Also physische Talent hat er auf jeden Fall. Der ist auch mobil, war am College auch am Boden erfolgreich. Ich glaube, ist genau der Typ, also ist natürlich jetzt die offene Frage, wie wird er dann wirklich in der NFL aussehen, das wissen wir einfach nicht. Das heißt, ich tausche hier schon ein bisschen Floor gegen Ceiling ein, glaube ich. Gibt andere Kandidaten, die in der NFL schon gezeigt haben, dass sie valide Starter sind, auch also weiterhin, nicht auf Quarterback, auf anderen Receivern, auf anderen Positionen, sorry. Und deswegen, ja, für mich trotzdem ist McCarthy hier glaube ich, das Risiko wert. und den an 1,9 zu nehmen. Ich denke, irgendwo um den Dreh rum. Ne, er ging früher, gell, im Rookie Draft. Ich glaube, er war immer so die 1,6.
Ja, 1,7.
Circa. Mhm. 1,7, ja. Und da, also ich denke, hier tiefer würde ich ihn ungern fallen lassen, tatsächlich.
Ja, finde ich in der Range völlig okay. Ja, ist halt eine große Unbekannte, ne? Und
genau,
das ist also ich sehe jetzt auch nicht, klar, einige haben jetzt performt, weswegen man sie jetzt wahrscheinlich eher nimmt, aber er sollte seinen Draftstock halt irgendwie nicht groß, der sollte halt nicht groß sich verändert haben. Und deswegen
fallen, ne? Ja, genau. Okay.
Ja, jetzt wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Tatsächlich, aber ich entscheide mich jetzt an der Stelle für einen Wide Receiver. Oh, yeah. Das ist jetzt nicht so sehr überraschend, dass es ein Wide Receiver wäre, aber vielleicht ist es überraschend, wer es sein könnte. Und ich gehe halt auch mit einem Spieler, der sich entwickelt hat übers Jahr. Und also finde ich, er hat früh in der Saison halt, also ich habe noch gar nicht gesagt, wen ich habe. Ich habe jetzt Keon Coleman, Wide Receiver der Buffalo Bills, genommen. Und ja, bei Keon Coleman hat sich auch eine Entwicklung gezeigt. Ihm tut jetzt auch gut, dass Amari da ist. Und aber man sieht bei ihm auch einfach eine Verbesserung. Snap-Share steigt, Target-Share steigt und er macht auch Plays. Also Anfang der Saison, er hat schon hier und da die Targets bekommen, aber man sieht jetzt so, er ist so langsam in der NFL angekommen. Und ja, ich war vor dem Draft Keon Coleman Fan. Zwischenzeitlich muss ich sagen, hatte ich mal so Bedenken. Da sah das schon verdammt so aus, als ob er vielleicht doch nicht in der NFL ankommen könnte. Aber jetzt auch gerade die letzten beiden Spiele hat er wieder gezeigt, dass er es kann. Und ich glaube, ja, es hat einfach einen Moment länger gedauert. Aber Keon Coleman ist, glaube ich, schon auch gut.
Also ich denke, kann man auf jeden Fall ganz klar für argumentieren. Er wird nie der Receiver sein, der der gewinnt über sein Route Running und dafür, dass er offen, quote unquote, ist, viel Separation. Er ist einfach am Catchpoint, es ist einfach sein Spiel, über einen Catchpoint aufzufallen, und ich glaube auch, kann definitiv ein sehr guter Spieler werden, so über seinen, also über Yards after Catch. Mit seiner Physis kann ich mir gut vorstellen, und das haben wir jetzt auch über die Jahre gesehen, dass genau so kannst du in der NFL auch gewinnen. Und es ist sehr positiv, dass er das jetzt tut, denn ich finde immer am schwersten, so ein bisschen, diese Profile sind am schwersten zu forecasten, ob das dann in der NFL auch funktioniert oder ob der das nur schafft gegen so College-Cornerbacks. Ne? Und dass er jetzt wirklich gute Spieler hatte, in denen er auch das Vertrauen von Josh Allen, sei mal, gewonnen hat, und dass da scheint die Chemie jetzt besser zu stimmen. Das ist schon wirklich super. 125 Yards gegen Tennessee, 70 Yards gegen die Seahawks. Das waren jetzt wirklich auch hier, wie du sagst, gute Entwicklungen. Finde, kann man einen Case machen für Keon Coleman. Wir sind jetzt bei 1,11 angekommen. Es ist tatsächlich nicht ganz leicht, wen man hier nimmt. Ich glaube, ich gehe mit Romo Dunze, Wide Receiver von Chicago. Auch eher ein Spieler, der gefallen ist, so in der Perception, hat man, glaube ich, mehr erwartet. Es gibt bei Romo Dunze, ist halt, wie gesagt, ich habe mich ja nicht grundlos über Shane Waldron aufgeregt. Irgendwie DJ Moore, Romo Dunze, Keenan Allen. Man, glaube ich, hat so das Gefühl, man könnte das alles ein bisschen besser einsetzen, als das im Moment passiert. Gibt ein paar Metriken, so First Read Target Share und so weiter. Also wenn er eingesetzt wird als Nummer 1 Option, dann ist er eigentlich auch erfolgreich. Er ist wohl einfach noch nicht so im Fokus der Offense. Da hätte ich tatsächlich auch erwartet, dass es eine klare Verbesserung so nach der Bye-Week gibt. Deswegen, ja, er stand viel am Feld, das ist gut. Trotzdem muss da schon noch was kommen. Wir sind jetzt natürlich auch Ende der ersten Runde an einem Punkt, wo man vielleicht auch mal einen Spieler, der noch nicht so gut eingeschlagen hat, wie man sich erwartet hätte. Ganz normal. Hat einen soliden, also einen wahrscheinlich solide bis guten Quarterback für die nächsten Jahre. Ich würde hier jetzt halt einfach damit gehen, zu sagen, das Talent ist okay. Die Flashes sind für mich gut genug, um ihn hier zu nehmen. Ob er jemals so dieser dominante Fantasy-Receiver wird, wird man einfach weiterhin beobachten müssen. Rome, glaube ich, ist für mich so irgendwie weder ein Buy noch ein Sell. Irgendwo dazwischen ein Hold und einfach gucken, was man mit ihm so machen kann, wenn man ihn im Team hat. So würde ich ihn im Moment sehen.
Ja, also ich glaube, Rome Odunze tatsächlich auch der Rookie-Receiver mit den meisten Fantasy-Points under-expected, ne? Also ich glaube, der performt, glaube ich, im Schnitt relativ unter. Das sollte man hier noch erwähnen und ja, deswegen.
Du meinst also, versus expected Fantasy-Points per Game oder versus dem, was man vor der Saison erwartet hat?
Nee, ich glaube versus Fantasy Points. Also ich glaube, das ist. Ja, okay. Ich habe das letztens irgendwo gelesen. Ich habe es leider gerade nicht zur Hand, aber ich meine, dass ich das gelesen habe. Du kannst es ja mal verifizieren oder.
Ja. Auf jeden Fall. Ich werde das mal verifizieren. Ja.
War das wohl so, dass er da einer derjenigen war, die da relativ underperformed haben? Und ja, also ich glaube schon bei Odunze auch ans Talent. Klar, der Saisonstart oder die ganze Bears-Offense ist noch nicht da, wo man sie vielleicht erwartet und erhofft hat. Aber bei Odunze war schon auch klar, dass das Rookie-Jahr vielleicht etwas rougher sein könnte.
Ja. Also seine Expected Fantasy Points per Game sind 12,4, seine wahren Fantasy Points per Game sind bei 8,0. Ja. Differenz von 4,4 ist mit Sicherheit ziemlich hoch. Also weiß nicht, ob es jetzt die Nummer 1 ist, kann ich nicht sagen. Aber nee, okay. Ja, du hast auf jeden Fall da recht. Er underperformt im Moment sehr, gegenüber der Möglichkeit. Das sollte sich ein bisschen ausnivellieren. Wenn er nachhaltig underperformt, dann ist das immer ein schlechtes Zeichen. Denn man sieht da so, die guten Receiver, die sind immer die overperformen. Und das ist dann nicht mehr Luck, sondern irgendwann sind die halt auch einfach besser als Expectation.
Ja, nach einer halben Saison lassen wir das vielleicht nochmal als Hoffnungsschimmer stehen.
Ja, absolut. Ja. Das ist eine positive. Ich würde sagen, ist positiv. Positive Side Note für ihn jetzt.
Ja. Genau, dann mache ich weiter und ich entscheide mich hier an 1-12 und dem letzten Pick der ersten Runde für Jonathan Brooks, Running Back der Panthers. Wir haben natürlich noch nichts gesehen von ihm. Verletzung war eh klar, ne? Also jeder, der ihn gedraftet hat, wusste ja, auf was er sich da einlässt und dass das dauern kann, bis er aufs Feld kommt. Irgendwie, er wird, so wie man liest, soll er in München quasi sein Debüt geben können. Frage ist halt, ob du halt, also ich kenne den Gesundheitsstand jetzt von Brooks nicht, aber ob du dann nicht sagst, okay, die Bye Week ist danach, du gibst ihm halt nochmal diesen 2-Wochen-Stretch extra. Keine Ahnung, aber das sollen andere beurteilen. Letztlich, wie gesagt, du hast ihn eh nicht gedraftet, immediately Production von ihm zu bekommen. Deshalb, Brooks, wir schauen mal, was das wird. Wie gesagt, Chuba Hubbard produziert aktuell in der Offense und Chuba Hubbard ist, glaube ich, kein sonderlich talentierter Running Back. Und deshalb erhoffe ich mir einfach, dass Jonathan Brooks da dann halt auch Chuba Hubbard outperformt und dann eben da auch die Opportunity sieht und dann ein vernünftiger Starter für Fantasy ist. Er ist nach wie vor erst 21 Jahre alt und was ja auch noch ganz positiv ist, eben da hat er noch ein paar Jahre vor sich. Also deswegen Brooks hier an der Stelle.
Völlig fairer Pick, denke ich, kann man da auf jeden Fall nehmen. Ich würde jetzt einen Receiver nehmen, der auch im Moment gut aussieht. Ladd McConkey von den Chargers hatte natürlich ein sehr gutes letztes Spiel. Ist einfach, und das ist, glaube ich, vor allem mal gut, dass er er läuft mehr und mehr Routen, also ist mehr und mehr ins Spiel eingebunden, ist auch, denke ich, völlig normal, dass er am Anfang, Jim Harbaugh, auch absoluter Oldschool-Coach, dass der mal sagt, Rookie langsam ranführen. In dem Moment, wo er jetzt halt mehr aufs Feld kommt, geht seine Production nicht runter, sondern sogar eher nach oben, sag ich mal, Effizienz, was die Effizienz angeht, hat auch nicht einfach nur einen super niedrigen A-Dot, sondern ist kein Wandale Robinson, Slot-Receiver, der viele Targets bekommt, aber einfach, sag ich mal, für eine Offense total unwertvoll ist und so ein PPR-Scam, sondern wird auch interessant eingesetzt, wird auch wide eingesetzt, kann auch wide gewinnen. Das finde ich sehr gut, dass man das sieht. Von dem her, Ladd McConkey ist, glaube ich, ein talentierter Spieler. Ich mochte ihn ja eigentlich ganz gern. Die Frage ist immer hier, wie viel Ceiling steckt drin? Müssen wir sehen. Er ist im Moment Herberts Nummer 1 Waffe, glaube ich. Das ist zwar in der Offense auch nicht schwer, aber ja, nichtsdestotrotz ist es immer mal nicht schlecht, wenn du als solcher Spieler, wenn er wirklich gut ist, hängt an einem sehr guten Quarterback dran und ich glaube, die ganzen Chargers sehen jetzt einfach besser aus nach der Bye Week, so offensiv und gefällt mir gut. Deswegen Ladd McConkey, denke ich, Anfang der zweiten Runde hier oder an 2-1 zu bekommen, schon ein Value. So, aber ist klar, immer wenn wir ans Ende eines Tiers kommen, dann sind das halt gefühlte Value-Picks. Genauso wie das bei Marv an 1-7 war, fühlt sich das jetzt hier für mich bei McConkey so an 2-1 an.
Ja, McConkey, ja, es ist spannend, die Entwicklung zu sehen. Genau, Ceiling ist halt fraglich, aber ich denke schon, dass er ein valider Starter auch sein kann für dich in deinen Fantasy-Ligen.
Jo.
Gut, dann komme ich zum nächsten Receiver, der auch im Rookie-Draft quasi vor der Saison so in dieser Range halt auch ging, wo aber der Vibe wahrscheinlich eher ein bisschen enttäuschend ist. Und ich gehe mit Receiver Xavier Worthy. Bei Worthy ist halt die Sache, er kriegt mittlerweile auch die Opportunities in Kansas City. Er macht halt alleine ein bisschen wenig draus aktuell noch. Ich glaube einfach, da könnte sich noch was entwickeln. Das könnte noch alles ein bisschen mehr werden. Gerade auch so die Yards per Catch, also die Tiefe seiner Targets und seiner Receptions, ich glaube, die lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Ich glaube, da hatte man sich bei ihm ein bisschen mehr vorgestellt auch. Schauen wir mal, wie die Entwicklung da sein kann. Ich bin da relativ neutral bei ihm. Was positiv ist, nach der Bye Week hat er halt mehr Targets bekommen pro Spiel, also mehr in die Offense eingebunden und jetzt, wie gesagt, schauen wir einfach mal auf die Entwicklung hier über die zweite Saisonhälfte, aber Worthy, ja, ist in Ordnung, aber vom Vibe her und auch gerade nach den Verletzungen, glaube ich, hat man da vielleicht auf ein bisschen mehr Production gehofft.
Also ich bin, sage ich ehrlich, extrem enttäuscht von Worthy. Hätte ich mir viel besser vorgestellt, auch gerade weil er am College viel gespielt hat, schon als Freshman gespielt hat und so weiter, dachte ich, er ist weiter.
Ja.
Und da frage ich mich tatsächlich, wo die Entwicklung hingehen soll. Ich glaube, also er ist für mich eigentlich, wenn er hier immer noch so geht und ich glaube, er wird auch noch nicht so negativ gesehen, das ist für mich eher wirklich ein klarer Sell-Kandidat und da nehme ich tatsächlich doch lieber McConkey, finde ich dann einfach attraktiver, so going forward, wenn ich mir das Neck-to-Neck anschaue. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich ihn hier völlig overdrafted sehe. Also es gibt jetzt auch nicht klare Kandidaten, die alles noch an ihm vorbei müssen. Ja. Aber gerade da ich von Worthy echt viel erwartet habe und ich weiß nicht, wie oft ich Worthy über Brian Thomas gepickt habe, also bestimmt ein oder zweimal.
Ja.
Aber das tut im Nachhinein halt extrem weh.
Ja, kann ich verstehen.
Ja. So ist es. Für mich 2-3 jetzt ein Spieler, den wir auch noch gar nicht gesehen haben, Michael Penix. Ich muss sagen, das Beste, also das, was am meisten für Michael Penix spricht, ist erstens, Romo Dunze sieht nicht so gut aus, wie wir dachten. Jalen Polk, bin ich mir ziemlich sicher, wird es nicht in unseren Rookie Redraft schaffen. Wahrscheinlich schafft es nicht mal rein, wenn wir das Ding jetzt auf 4 oder 5 Runden erweitern. Und der Kollege Jalen McMillan sieht okay aus, aber auch nicht otherworldly. Also das Ding in Washington, vielleicht war auch einfach Michael Penix tatsächlich besser, als wir dachten. Und vielleicht wurde er nicht nur von den Umständen getragen, sondern ist tatsächlich ein valider Quarterback. Er hat die Erfahrung gesammelt am College. Er hat die Starts bekommen. Er wird, sobald er spielen muss, glaube ich, besser aussehen, als es viele erwarten. Und Michael Penix ist an 8 von den Falcons gedraftet worden. Irgendwann wird der Punkt da sein, in dem er startet. Er hat mit London und Pitts zwei gute Waffen. Ich glaube, Das wird auch bis dahin noch so sein. Die Frage ist halt, wie lange wartet man jetzt drauf, dass er aufs Feld kommt. Das ist klar, aber da es hier an 2-3 jetzt keinen Spieler mehr gibt, für mich zumindest, der so ein richtiger Gamechanger ist, da sehe ich bei Penix nachhaltig das beste Upside für Dynasty einfach.
Ja, kann ich verstehen, den Pick auf jeden Fall. Also in der Range, denke, das ist jetzt hier auch wieder vielleicht so das Ende eines Tiers, also für mich jetzt zumindest.
Ganz klar.
Genau, und deswegen, kann ich verstehen. Jetzt wird es halt ein bisschen, jetzt sehen wir halt, jetzt sind wir halt wirklich in dieser zweiten Runde angelangt, kann man sagen. Also alles, was jetzt kommt, ist wirklich so viel Hoffnung auch. Und ich gehe jetzt mit einem Spieler, der wirklich ein bisschen was gezeigt hat, wo man auch Hoffnung haben kann, was auch zwar nur ein One-Year-Rental sein könnte, aber ich mag den Spieler und finde es irgendwie eindrucksvoll, und das ist ein Spieler, den wir wahrscheinlich nach den Rookie-Drafts noch auf dem Waiver-Wire gefunden haben und der jetzt hier gut ausperformt. Ich nehme Tyrone Tracy, Running Back der New York Giants, hat Devin Singletary erfolgreich verdrängt und ist, glaube ich, neben Neighbors halt der einzige Lichtblick in der Giants Offense. Mal schauen, ob das bei ihm halt nachhaltig ist. Das weiß ich nicht. Das ist immer bei so Late-Round-Rookies immer fraglich, ne? Und wer weiß, vielleicht kommt man in New York dann auf den Trichter, man muss früh einen Running Back draften oder so. Aber ich würde jetzt erstmal im Zweifel hier mit Tracy gehen und finde ihn einen höchst spannenden Spieler.
Absolut. In 20 Tagen wird er 25 Jahre alt. Das ist wirklich absurd, dass der Mann Rookie ist. Aber ja, ich meine, am Ende des Tages völlig egal. Ich denke, über einen Rookie-Contract hinaus soll er gar nicht auf deinem Dynasty-Team performen.
Genau.
Tracy, war der eigentlich gedraftet? Ja, fünfte Runde ging er. Also in der Real NFL. Und ja, also echt spannend, sieht richtig gut aus. Ich glaube, das muss man wirklich sagen, also super explosiv. Spielt ja auch, ist ja erst in seinem letzten College-Jahr, glaube ich, Running Back geworden. Gell?
Ja, irgendwie in sowas war er, ja.
Und jetzt, wenn du dann so gut in der NFL aussiehst, wirklich spannend. Ja, ich glaube trotzdem, ist halt ein kurzfristiges Investment, auch für Production, und mal sehen. Ich meine, kann auch sein, dass er 2-3 Jahre der Giants Starter sein wird. Könnte ja vielleicht sogar eine veritable Offense sein, wenn sie irgendwas auf Quarterback finden. An 2-5 bin ich jetzt dran. Ich finde es echt schwierig, hier mich jetzt für einen Spieler zu entscheiden, ehrlich gesagt. Das ist jetzt alles so Hopium, glaube ich, nennt man das. Ich gehe mit Ricky Pearsall, Receiver bei den Niners, ist jetzt aufs Feld gekommen, hat natürlich jetzt die Opportunity, weil einfach bei den Niners viele Verletzte sind im Receiving Core. Ja, Debo kommt ist zurück, das ist auch okay, aber Ayuk ist raus, Jennings hat Verletzungsprobleme, Pearsall kam aufs Feld, sah auch tatsächlich gut aus, also nicht irgendwie überragend oder irgendwas, aber ist, glaube ich, ein valider NFL-Starter. War ein First-Round-Pick, bekommt auch, was mich echt gefreut hat, so, wenn man ihn gerade auch aus Fantasy-Sicht beurteilt, hat einen Rush-Attempt bekommen. Das war ein Big Play dann auch. Ich glaube, wenn du in der Shanahan-Offense einfach auch ein bisschen mit Endarounds und so weiter eingebunden wirst, ist das auch ein gutes Zeichen für Fantasy. Ist natürlich ebenfalls super alt, also schon 24. Vielleicht auch hier ein bisschen Limited Ceiling, aber ich glaube einfach ein gewisser Floor durch die Umstände und durch die Opportunity, die er jetzt sieht, finde ich okay an der Stelle. Bin aber jetzt auch nicht hier super hyped und sage unbedingt bei Ricky Pearsall.
Ich kann sagen, kannst du dir vorstellen, dass er langfristig ein Starter ist, wenn alle fit sind? Also ich sag mal, oder...
Ja, ich meine, normal, wenn du jetzt 11 Personnel anschaust, Ayuk, Debo, bei Debo ist ja immer noch die Frage, ob er nach der Saison überhaupt noch bei den Niners ist.
Gut. Aktuell sieht es ja erstmal so aus.
Gibt, Ja, gut, es gibt halt da immer wieder Gerüchte und ich glaube, der Punkt ist halt so, wie kannst du die alle bezahlen, ne? Also, das wird halt schon schwierig.
Einfach mal bei den Saints nachfragen. Da findet sich ein Weg.
Ja, aber selbst dann, also ich glaube schon, dass er der drittbeste Receiver der Niners sein kann
Ja,
und
okay.
sein wird.
Ja, okay, ja, boah, ja. Also, das Ding ist, ich bin kein großer Pearsall-Fan und keine Ahnung, aber bei den Alternativen auf dem Board kann ich es
Ja,
irgendwie verstehen. Er
ist
hat
auch
das
so.
First-Round-Draft-Kapital und ja,
Ja,
aktuell auch ein
und
bisschen
jetzt Opportunity,
Opportunity.
ne?
Ja,
Das muss man halt sehen. Ich würde schon auch sehen, wenn wir sagen, du darfst diesen Spieler in den nächsten 6 Wochen nicht traden, dann würde ich ihn wahrscheinlich nicht nehmen. Bin ich jetzt auch ehrlich. Ne?
Verstehe. Nee, gut. Dann mache ich, also ich finde halt auch kein starkes Argument für irgendjemand anders über ihn. Ne? Das ist so ein
Ja.
bisschen der Punkt, den ich
Ja.
jetzt schon machen kann. Ja, ich nehme dann noch einen Spieler, auch einen Running Back, der tatsächlich auch ein bisschen was gezeigt hat, auch produziert hat. Sieht auch aktuell echt gar nicht verkehrt aus. Hat jetzt da durch die ganzen Receiver-Verletzungen bei den Bucks halt auch einen riesen oder eine größere Rolle. Bucky Irving also teilt sich das Backfield ja aktuell mit Rashad White und zum Teil noch Sean Tucker. Ja, aber Bucky Irving sieht schon auf jeden Fall wie der beste Running Back aus. So kann man es schon mal sagen. Ich glaube, White ist trotzdem noch ein bisschen besserer Receiver, aber ja, also wie gesagt, aktuell ist auch genug Platz für alle da und er, wie gesagt, produziert. Du kannst ihn gut starten, bekommt auch Receptions etc. Also deswegen, ja, Bucky Irving ist jetzt, also würde ich sofort wegtraden, wenn ich ein Angebot bekomme, aber also was valide ist, aber ja, tut jetzt auch nicht weh, sehe ich jetzt irgendwie so neutral, ist in Ordnung.
Wäre auch, war der zweite Spieler, über den ich nachgedacht habe.
Ja.
So, und ja, sieht tatsächlich gut aus. 2-7, es ist wirklich
Jetzt wird's Wasteland.
schwierig. Es ist jetzt echt ein ziemliches Wasteland. Ich gehe hier mit, ja, ich glaube, ich gehe mit Trey Benson, Running Back der Cardinals, mit dem schlichten Punkt so, Connor ist ein richtig guter Running Back. Hier nehme ich jetzt einfach den Shot aufs Talent und sage, Pante 2024, mal gucken, wenn der Running Back Starter bei Arizona 2025 ist, dann habe ich hier, glaube ich, den größten, also die größte Chance auf den Value Spike.
Ja, okay, fair, ja, muss man so dann sehen, ist der, man kann sich hier einen Weg zu Erfolg eben erklären quasi, ne,
Ja.
oder da reinreden, ja, ja, ich,
Reinreden eher, ja.
ja,
Sind wir ehrlich.
muss
Es
man,
ist
ja.
absolutes Hopium.
Ja, ich gehe jetzt hier auch, also boah, ne, aber ich gehe jetzt hier auch nochmal mit dem First Rounder, Wide Receiver und, nehmen hier Xavier Leggett, XL. Hatte schon paar ganz gute Wochen. So, klar, Carolina ist ne, schwierig, aber er bekommt jedenfalls ein paar Chancen. Er kann sich jetzt den Rest der Saison noch zeigen. Und Carolina hat halt etliche Baustellen, als dass sie jetzt auf Receiver irgendwie noch was machen. Und ich glaube, er bekommt auch nächstes Jahr noch seine Chance, sich da weiterzuentwickeln. Und ja, muss man mal sehen, was das dann wird, ob er wirklich ein guter Receiver. Aber ja, wie gesagt, er hat Ansätze gezeigt. Wie gut das dann letztlich sein kann, muss man sehen. Aber ja, hier an der Position ist es wirklich pick your poison im Endeffekt.
Ja, absolut, finde auch guter Pick. Also hier jetzt kann man absolut rechtfertigen. Hatte ich auch am Zettel, ganz klar. Wir sind an
209.
209. Dann nehme ich an 209 jetzt einen Shot auf einen Spieler, bei dem ich echt ans Talent glaube. Nummer 4, Receiver im Open Score von ESPN. Ist die Frage, wenn Rashod Bateman die Nummer 5 ist, Dontayvion Wicks ist die Nummer 7, wie gut ist die Metrik am Ende des Tages oder viel bringt sie mir denn nachhaltig? Aber wie gesagt, im Wasteland klammert man sich an den Strohhalm. AD Mitchell würde ich bitte nehmen. Ich finde, er sieht tatsächlich aus, als würde er auf ein NFL-Feld gehören. Wirklich so, sag ich mal, Catch-Abilities Probleme sind da.
Ja.
Der muss noch sehr viel cleanen, so. Aber er ist ein relativ junger Receiver und ich finde, er zeigt mir den Weg zum Upside. Ob es da zwischen den Ohren, ehrlich gesagt, reicht für Größeres, das kann man jetzt im Moment noch nicht sagen. Er hat halt den Track Record vom College her schon so ein bisschen problematisch zu sein. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass er jetzt in der NFL Probleme hat, so aufs Feld zu kommen, obwohl er, wenn er am Feld steht, okay aussieht. Es gibt hier kein Profil mehr, das keine Fragezeichen hat. Deswegen nehme ich an der Stelle Eddie Mitchell. Bin gespannt übrigens, wie der mit Joe Flacco jetzt aussieht.
Ja, also bei AD Mitchell habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, die ganze Zeit, der hat halt null Confidence, weil der so viel gedroppt hat und so viel liegen gelassen hat. Der hat wirklich große Chancen auch gehabt, schon auch Plays und Production zu machen und hat es wirklich nie genutzt. Ja, aber wie du schon sagst, er ist offen. Er hat die Chancen, zumindest er kommt in die Chancen, und wenn er sie jetzt nutzen kann irgendwann und Confidence halt bildet, so, dann kann das schon sein. Also das will ich auch nicht ausschließen. Also der sieht jedenfalls zumindest mal athletisch gesehen so aus, als ob er mehr als mithalten könnte. Wie gesagt, muss halt jetzt irgendwie seine PS mal auf die Straße bringen. Schauen wir mal, ob das gelingt.
30 Targets, 11 Receptions.
Ja, das ist schon unterdurchschnittlich.
Kann man das war sagen. 11 von 30. Das war doch CJ Stroud jetzt gegen die Jets, ne?
Ja. So, und jetzt wird es halt echt super dirty. Ich gehe jetzt mal auf jemanden hier, wo ich mir vorstellen kann, dass der nächstes Jahr auch eine größere Rolle haben kann, wenn Raheem Mostert vielleicht nicht mehr da ist. Jalen Wright, Running Back in Miami, so als Counterpart zu A-Chain. Ich glaube, A-Chain ist halt kein Workhorse-Back, so, der irgendwie da die Load carried komplett, ist natürlich absolutes Big-Play-Monster und so, also kriegt auch seine, hat auch eine große Rolle und so, aber ich glaube schon, dass der halt einen Komplementär-Back braucht, und das ist jetzt aktuell noch Mostert, und ich glaube, das kann Wright halt in Zukunft sein, dann mit dem Upside halt, wenn A-Chain mal wieder verletzt ist, dann eben zu übernehmen, und ich glaube, das ist relativ spannend, deshalb Jalen Wright.
Jo, finde ich nachvollziehbar. Ich nehme jetzt an 2.11 noch einen Spieler. Wahrscheinlich muss, also ungefähr, da ging er, glaube ich, auch im Rookie-Draft, hat bisher enttäuscht. Das ist gar keine Frage, kommt quasi nicht aufs Feld. Und selbst wenn er am Feld ist, gibt es eigentlich keine Rolle für ihn. Es wird nichts für ihn designt. Washington, Tight End, Ben Sinnott. Zach Ertz gehört die Tight End-Rolle in Washington für den Moment noch. Ist halt einfach für mich das, also quasi hier jetzt nochmal fürs Talent, ich glaube, da schlummert noch was. Kann aber auch wirklich sein, dass das komplett ausfällt und ein Schuss in den Ofen ist. Dass er so gar nichts zeigt, ist irgendwie schon überraschend. Oder dass er auch so gar nicht eingebunden wird. Trotzdem sehe ich halt hier die Upside. Wenn das doch noch was wird, dann hängt er an Jaden Daniels dran, an der Washington Offense dran. Da gibt es Schlechteres. Und ich meine, dass das Titans im Rookie-Jahr einfach brauchen, Das sind wir gewohnt an sich, sollten wir auch relativ entspannt sein. Deswegen bin ich es für den Moment auch noch. Und da es jetzt hier keinen anderen Kandidaten mehr gibt für mich auf den wertvolleren Positionen, bin ich mal so frei und schnapp mir so diesen Tight End, wie Roster-Clogger, Ben Sinnott.
Ja, muss ich ehrlich sagen, hätte ich jetzt hier nicht erwartet in der zweiten Runde. Also ich weiß gar nicht, ob ich den auch in der dritten Runde irgendwie angefasst hätte, aber ja, okay. Echt?
Okay.
Hoffnung steht
zuletzt. Das ist halt dieses Roster-Clogger-Ding, ne? Das
ja,
ist halt
genau.
So, eigentlich ist es unvernünftig, das zu machen und sein Team so aufzubauen, gebe ich dir recht. Ne?
Ja, und vor allem auch, es gibt ja auch ein paar Titans irgendwie in dem Draft, die jetzt zumindest schon mal auf dem Feld waren und auch mal ein bisschen was gezeigt haben, aber auch die, ne? Boah, also Theo Johnson, ne? So Eric Hall, Jatavion Sanders und so.
Ja.
Aber puh. Ne? Ja, das ist halt dann Value zu generieren, das ist halt für mich so das Schwierige.
Ist schwer. Ja,
jetzt habe ich hier
natürlich
die Wahl.
Natürlich muss ich sagen, ich wollte einfach nicht, vielleicht, du darfst den Spieler vielleicht dann auch gerne nehmen, aber ich wollte nicht dieses, yo, das ist ein Running Back, wenn sich der Starter verletzt, dann ist das wollte ich jetzt nicht machen, quasi so. Das war mir jetzt ein bisschen zu fad, ehrlich gesagt, deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Aber es ist wirklich wichtig, in real life quasi ich, für mich, ich trade auch jetzt nicht für Ben Sinnott zum Beispiel, so ein Buy-Low. Ich will diese Art von Spieler eigentlich, außer ich bin wirklich knallharter Rebuilder und ich habe so viel Scheiße in meinem Roster drin, dann tut es nicht weh, aber an sich sollte, blockiert einen so ein Spieler nur in der Roster Construction. Und es ist ja eigentlich ist ein totes Asset, da gebe ich dir schon recht.
Ja. Ja, können wir nochmal eine Folge zu Roster Construction vielleicht machen, auch wie viele Titans man im Roster haben sollte und solche Sachen dann vielleicht, ne? Also, ja. Jetzt bin ich an einem Spot, wo ich halt wirklich die Qual der Wahl habe. Ich habe hier irgendwie 3 Backup Running Backs auf dem Zettel. Vielleicht einen Wide Receiver noch, aber
vielleicht Malachi Corley hat sich gerade wirklich angeboten in Thursday Night Football. Glaubst du, seine Rolle wird größer?
Ungelogen, ich habe das Spiel live gesehen und ich habe wirklich viele Malachi Corley Shares, weil als er gedraftet wurde, da gab es halt Garrett Wilson und sonst eigentlich nichts bei den Jets, glaube ich, ne? Ja. Also da war noch nichts, also gut, okay. Und da dachte ich, okay, naja, Third Round Rookie kann ja mal, was weiß ich, wenn der nachher der Slot Receiver von Aaron Rodgers wird oder so, dann könnte das ja was werden. Mhm. Erstens, das ganze Jahr nicht aufs Feld gekommen und jetzt wirklich, ich sitze vorm Fernseher, ich gucke diesen Spielzug und mir ist wirklich fast ein Ei aus der Hose gefallen. Also da ist mir schon wieder nichts. Also ich frage mich immer, werden diesen NFL-Spielern, also Kyle Pitts hatte ja auch so einen Moment letztes Wochenende und jetzt Corley, werden denen nicht diese Leon Lett-Moments und so weiter einfach vorgespielt? Das musst du ja als Trainer, musst du das ja einmal im Quartal machen, damit die einfach checken, okay, oder DeSean Jackson hat es, glaube ich, auch mal gemacht, ne? Ja, also, ja. Wie kann man denn? Wie kann man denn? Vor allen Dingen auch als Rookie, der seinen ersten Touchdown scored, ey. Wie gesagt, wenn du jetzt irgendwie wett bist und 100 Touchdowns gescored hast und dann passiert dir das mal, weil du zu lässig bist, okay, ne? Aber diesen Scheißball hätte ich doch durch die scheiß Endzone durchgetragen und ihn nie wieder losgelassen. Also. Gott, oh Gott. Ja, fällt einem nichts zu ein. Also Malachi Corley ist hier nicht mein Pick. So viel können wir, glaube ich, verraten. die Wahl, ich kann jetzt ja offen sprechen, weil es der letzte Pick ist. Die Wahl ist hier im Endeffekt zwischen Braylon Allen, Ray Davis und Blake Corum. Blake Corum halt noch gar nicht aufs Feld gekommen oder beziehungsweise noch keine produktive Rolle gehabt. Braylon Allen sitzt halt hinter Breece Hall, so hat jetzt eine gute Performance auch gehabt, aber der ist auch eher bedingt durch einen Big Play und durch 2 Touchdowns halt. Ich liebe Braylon Allen, das weiß auch jeder. Die Situation ist aber auch, weswegen ich 0 Shares von ihm habe. Oder einen haben wir gemeinsam jetzt, so viel muss man sagen.
Ja. Richtig.
Und deswegen entscheide ich mich hier für Ray Davis, weil ich glaube, James Cook ist untalentierter als Breece Hall und auch als Kyren Williams tatsächlich mittlerweile. Und deswegen, ich glaube, der ist quasi, das wäre für mich so der Weg, aber die 3 sehe ich halt komplett gleich auf.
Ja, absolut. Also das sind auch Spieler, die will man auch im Dynasty-Team haben im Vergleich zu Ben Sinnott. Da bin ich auch komplett dabei, weil die haben einfach wirklich den Path to Opportunity. Die sind nur eine Verletzung davon entfernt. Und deswegen gehören die natürlich eigentlich fairerweise gedraftet. Musste hier Backup Running Back nach Backup Running Back nach Backup Running Back machen. Gerade wenn die dann auch mal einen guten, also gut aussahen. Das ist eigentlich das absolut vernünftige und richtige Play.
Ja, wenn ich hier auch noch kurz, aber dafür ist einfach die Sample Size auch zu klein, aber wenn ich hier noch kurz überlegt hatte, war Jalen Coker.
Ja, absolut. Ja.
So, ne, ist richtig. Jetzt irgendwie Small School Project, Prospect, kam jetzt irgendwie die letzten, seit Woche 5 irgendwie aufs Feld, hat jetzt sein erstes, ja, ich sag mal, nennenswertes Spiel gehabt und spannend irgendwie auch, ne, Panthers Offense, wir haben ja drüber gesprochen bei Leggett, neben Leggett ist da eigentlich nicht viel. So kann man es, glaube ich, eigentlich sagen. Auf jeden Fall spannender Spieler. Mal gucken, wie sich da die Entwicklung eben dann noch macht.
Ich finde, Jalen Coker hat so ein bisschen den Vibe von Dontayvion Wicks aus dem letzten Jahr.
Ja.
Und könnte mir vorstellen, dass der echt eine Rolle hat. Ich finde, das ist ein guter Call tatsächlich. An den habe ich nicht so gedacht. Jetzt hat, ist ein Bet, ist nochmal eine Bet aufs Talent. Da ist wirklich viel möglich in Carolina. Und ja, bisher in der Opportunity, die er bekommen hat, sieht er echt gut aus. Also bin gespannt. Könnte den Panthers doch tatsächlich mal ein guter, nicht mal Pick gelungen sein. Ich glaube, er war ein undrafted Free Agent, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, denke ich auch, ja.
Das wäre doch was, wenn du da mal jemanden findest als Panthers. Aber so wie wir die Panthers kennen, werden sie den Weg finden, auch diesen Diamanten abzuschleifen.
Ja.
Gut, wunderbar. Dann wollen wir einmal nochmal durchgehen durch den Draft. Willst du uns nochmal vorlesen, wie... Ja. Das Endergebnis aussieht?
Das machen wir gerne. Genau, also unsere Top 24 Rookies Stand heute. Jaden Daniels, Caleb Williams, Malik Nabers, Brian Thomas Jr., Brock Bowers, Drake May, Marvin Harrison Jr., Bo Nix, J.J. McCarthy, Keon Coleman, Rome Odunze und Jonathan Brooks an 1.12. Das war die erste Runde. Die zweite Runde, Ladd McConkey, Xavier Worthy, Michael Penix, Tyrone Tracy, Ricky Pearsall, Bucky Irving, Trey Benson, Xavier Legette, Adonai Mitchell, Jalen Wright, Ben Sinnott und Ray Davis.
Sehr gut. Okay. Phil, dann danke ich dir für die Zeit, auch den Hörern danke fürs Zuhören. Wir hören uns irgendwie in ein, zwei Wochen wieder und ja, euch allen bis dahin gute Zeit. Schönes NFL-Wochenende und ja, bleibt gesund. Manche von euch Hörern sehe ich vielleicht in München, by the way. Das als Schlusswort noch. Ich bin nächste Woche draußen bei diesem sportlichen Leckerbissen. Ich kann immerhin Jalen Coker Watch genau, sage ich mal, ich werde das Fernglas mitnehmen und auf Jalen Coker richten.
Sehr gut. Dann berichte ich uns gerne.
Genau. Sehr gut. Okay, also, bis dahin, alles Gute, haut rein, ciao, ciao.
Ciao.